nochmal schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Die übliche Verabredung am Sonntag, 11 Uhr, Doppelpass hier bei Sport 1. Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind, dass unser Publikum hier ist. Wir warten noch auf einen Gast, Clemens Fritz, Geschäftsführer Profifußball vom SV Werder. Ist aber schon in München gelandet, kommt gleich zu uns in die Sendung. Aber ich bin sehr froh, dass der Rest der Runde schon da ist. Und die möchte ich jetzt alle begrüßen von Sky, meine liebe Kollegin Britta Hofmann. Hallo.
Guten Morgen.
Ebenfalls ein Moderationskollege Thomas Wagner. Grüße dich. Von der Frankfurter Rundschau, Frank Hellmann. Hallo, Frank.
Hallo.
Und natürlich unser Dopa-Experte jetzt, Stefan Effenberg. Ja, da kommt was rüber, Stefan. Sehr gut. Und damit sind wir schon bei der Frage der Woche. Und die dreht sich und wird präsentiert von Katharina Kleinfeld. Jetzt um die Bayern und um den Trainer Mansour Company. Hallo, Katha, grüß dich.
Guten Morgen, auch an Sie. Schönen guten Morgen. Ja, wir schauen so ein bisschen zurück auf die Woche, in der die Bayern ja unter der Woche einen 5:1-Sieg in der Champions League gefeiert haben und Jan-Christian Dresen anschließend auf dem Königsklassenbankett dann eine Lobeshymne auf den Trainer, auf Vincent Kompany, gesungen hat und ihn da schon so ein bisschen in Richtung einer absoluten Trainerlegende, Jupp Heynckes, nämlich geschoben hat, nachdem man ja nun 9 Pflichtspielsiege in Folge zu diesem Zeitpunkt gewonnen hatte und hat dann auch noch so ein bisschen seine Stärken hervorgehoben.
Vincent, gemeinsam mit deinem Team ein herzliches Dankeschön. Ich glaube, wer so seine Mannschaft einstellt, in der Lage ist, auch immer wieder allen eine Chance zu geben, das ist außerordentlich. Wir haben eine Teamstimmung und ein Spirit in diesem Team, weil Teams gewinnen auch und nicht die Einzelspieler. Das ist außerordentlich und es macht wahre Freude und es ist einfach, tut uns allen gut im Club. Es springt rüber in den gesamten Club und das ist toll. Euch ein herzliches Dankeschön.
So, und dann kam ja jetzt schon der Sieg gegen Eintracht Frankfurt dazu. Wenn es denn so weiter ginge, am 18. Oktober findet ja der deutsche Klassiker statt gegen Dortmund und dann auch noch das Spiel gegen Club Brügge gewonnen würde. Wir sind sehr viel im Konjunktiv, Sie merken das. Aber dann wären es eben 12 Pflichtspielsiege in Folge und das wäre ein absoluter Megarekord. Das gab es in den europäischen Top-Ligen bislang noch gar nicht. Insofern möglicherweise ein Ziel, aber auch jetzt schon richtig gut. Wir wollen also von Ihnen jetzt wissen, ist Kompany der Trainer für eine neue Bayern-Ära? Gehen Sie da so ein bisschen mit Jan-Christian Dresen, dann könnten Sie sagen, ja, er wird einer der ganz großen Bayern-Trainer oder Sie sagen, ah, Moment mal, da fehlt noch einiges zu Heynckes, Hitzfeld und Co. Rufen Sie gerne durch unter der 01379 011 011, machen Sie mit am Dopafon oder auch gerne online.
Dankeschön, Katharina. Ja, wie ranken Sie die Arbeit, die Persönlichkeit, den Einfluss von Vincent Kompany auf den FC Bayern und mit dem FC Bayern und dem Sieg gegen Frankfurt wollen wir anfangen. Sie machen einfach so weiter, diese makellos Bayern. Michael Birk.
Wer gehofft hatte, vielleicht könnte Eintracht Frankfurt gegen die Bayern für eine Überraschung sorgen, der wurde sehr, sehr schnell eines Besseren belehrt. Luis Diaz Führung nach 15 Sekunden, ein Statement. Auch an diesem Abend die Münchner nicht zu überwinden.
Dann steht es 1-0. Das ist natürlich gegen Bayern München eine sehr große Hypothek.
Frankfurt zwar mit der vermeintlich schnellen Antwort, doch Baoyas sehenswerter Treffer aufgrund Litz Doans Handspiel aberkannt. Danach bekommt das jüngste Team der Liga vom zweitältesten deutlich die Grenzen aufgezeigt. Die SGE zwar mit der zweitbesten Offensive nach Bayern, aber seit diesem Spieltag mit 16 Gegentoren auch mit der schlechtesten Defensive.
Wir müssen einfach auch mal ganz kurz auch hier in Frankfurt mit den Füßen am Boden bleiben. Wir haben gegen Bayern München gespielt. Die haben bis jetzt in Europa alles in Grund und Boden geschossen. Und das ist auch eine wichtige Message.
So liefert das Spitzenspiel zwei Erkenntnisse. Die Bayern spielen momentan in ihrer eigenen Liga. Und für Frankfurt sind die Top-Teams derzeit eine Nummer zu groß.
Stefan, teilst du die Analyse? Sie können ganz oben nicht mithalten. Die Frankfurter.
Frankfurt, wenn sie so spielen wie in den letzten Spielen, nicht. Nein, dann wird es schwer, das Ziel zu erreichen. Und das ist ja wieder die Qualifikation für die Champions League. Dann nicht. Aber wenn sie natürlich das andere Gesicht zeigen, was sie ja auch schon getan haben, dann sind sie schon mit die stärkste Mannschaft in der Bundesliga hinter Bayern München. Mit Dortmund zusammen würde ich jetzt mal sagen, RB Leipzig und vielleicht mit Leverkusen.
Diese Gegentore, die sie da kriegen, 16 Stück schon, damit die meisten in der Bundesliga. Ist das das Hauptproblem?
Also derzeit absolut. Das Ironie ist ja so ein bisschen, dass er den Torwart gewechselt hat. Michael Zetter hat er angefangen und dann Kauasantos rangenommen. Und seitdem klingelt es regelmäßig 4 Gegentore im Schnitt. Also Eintracht Frankfurt ist nicht stabil. Das ist auch tatsächlich ein Problem, natürlich nicht nur des Torwarts, der im Grunde nur einen Fehler da in Mönchengladbach gemacht hat. Aber auch Robin Koch steht derzeit neben sich. Namdi Collins ist ganz jetzt aus der Mannschaft geflogen, hat ja auch in der Nationalmannschaft ein unglückliches Debüt hingelegt. Auch Arthur Theat schwächelt. Also die ganze Defensive stimmt nicht, aber auch die Kompaktheit bei der Eintracht ist derzeit nicht da, sind viele Baustellen und in der derzeitigen Verfassung sind sie eben kein Spitzenteam, das muss man so deutlich sagen.
Und dann treffen sie eben auf den FC Bayern, der irgendwie mit einer breiten Brust und viel Rückenwind da kommt. Ne?
Relativ entspannt. Ne? Also die Bayern schon wirklich beeindruckend. Aber ich würde noch mal gerne bei Frankfurt bleiben. Ja? Ich glaube, dass die tatsächlich jetzt noch ein bisschen brauchen werden, aber dann schon auch noch kommen werden. Die haben eine wirklich grandiose Mannschaft, wie ich finde, mit vielen jungen Spielern, die natürlich dann eben auch mal Schwankungen haben. Also Kauasantos, jetzt länger verletzt. Aber der hat ja gezeigt, wie gut er wirklich ist. Ja? Und das wird sich alles noch finden. Und dann glaube ich, dass die Frankfurter schon da oben mitspielen werden weiterhin.
Die Erwartungshaltung bei Frankfurt ist ja natürlich relativ hoch. Ja. Glaubst du, dass man das irgendwie vernünftig moderiert, dass man eben so, wie es jetzt auch der Trainer, wie Dino Toppmöller das gerade gesagt hat, er jetzt haltet mal die Füße still, das war auch der FC Bayern, also dass man sozusagen da eine realistische Herangehensweise findet?
Also ich finde, die Eintracht macht ja in den letzten Jahren von all diesen Traditionsvereinen, die sich aufmachen, mal wieder nach oben zu kommen, den besten Job. Mhm. Gladbach hat mal dran geschnuppert. Die Eintracht hat 2 Pokale in der Zeit gewonnen. Sie werden gefeiert für die Spieler, die sie holen, die sie teuer wieder verkaufen. Ich glaube, als Trainer hättest du gerne auch mal eine Mannschaft über 1-2 Jahre zusammen. Mhm. Und ich finde es richtig, was Dino Toppmöller sagt. Bitte, wir hoffen ja alle, dass es mal wieder einen Bayern-Jäger gibt. Aber ich finde, von Atletico und Bayern ist ihnen schon ihre Grenze jetzt gerade auch mal ein bisschen aufgezeigt worden. Und vielleicht steckt da die Sehnsucht in uns allen drin, dass die Bundesliga-Spitze mal wieder spannend wäre. Mhm. Mit Ausnahme des Leverkusener Jahres war das in den letzten Jahren nicht. Und ich befürchte, ich muss da jetzt schon alle enttäuschen im Oktober. Also ich sehe da niemanden, der die Bayern gefährden kann, auch wenn wir uns das alle wünschen würden.
Ja, die Rolle als Bayern-Jäger, die ist ja dem Frankfurter im Grunde so ein bisschen aus der Not zugeteilt worden.
Das sage ich.
Dortmund ist gerade so in die Champions League gekommen, Riesenumbruch bei Leverkusen und auch großer Umbruch bei Leipzig, die gar nicht im Europapokal sind. Dann hat man die Frankfurter so reingeschoben, weil einer muss es ja machen. Und dagegen haben sich ja Markus Krösche und auch Axel Hellmann vehement gewehrt. Mhm. Auch in der Saisoneröffnungspressekonferenz haben wir ganz klar gesagt, das sind wir eigentlich nicht, weil einfach das Budget das nicht hergibt und das Personal das nicht hergibt. Aber insgesamt hat natürlich die Eintracht einen tollen Job gemacht und hat eben mit Spielern wie Can Usun und vielen anderen da eigentlich einen tollen Kader dabei. Man muss ja sagen, im letzten Jahr haben sie 3-3 gespielt gegen die Bayern. Mhm. Hervorragendes Spiel. Kauasantos, glaube ich, das Spiel seines Lebens gemacht. Aber da war eben ein Omar Mamouche noch dabei, der eine Gala hingelegt hat. Aber er hat so viele gute Spiele gemacht, der war dann im Winter weg. Ja. Und das Problem der Eintracht ist eben, dass sie solche Topspieler, Mamouche, Hugo Ekitike, nach einer Saison wieder verlieren. Und dann kann man eben auch kein Bayernjäger sein.
Ist es also letztlich, wenn man jetzt, weil gerade dieses Spiel, dieses 3-3 angesprochen wurde, wenn man das vergleicht, ist es, dass Frankfurt ein bisschen Qualität verloren hat oder sind auch die Bayern einfach besser geworden im Vergleich zur letzten Saison?
Also wenn wir die zwei Spiele mal nehmen, das Frankfurt-Spiel aus dem letzten Jahr, ich glaube 6. Spieltag war es, 3-3 in Frankfurt gegen Bayern. Und im Vergleich jetzt das Spiel sieht Frankfurt gegen Bayern München, dann hat Bayern München sehr wohl einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Mhm. Na?
Wo machst du das fest?
Woran mache ich das fest? Sie machen natürlich nach 15 Sekunden das 1-0, dann legen sie das zweite nach, das dritte, aber dann kontrollieren sie das Spiel. Vor einem Jahr das Spiel in Frankfurt, wollten sie denn das vierte noch machen und wollten Spektakel anbieten. Jetzt haben sie es verstanden, auch mal auf die Defensive denn zu achten und nur das Spiel zu kontrollieren. Und damit kontrollierst du auch den Gegner und gehst mit 3-0 nach Hause. Ich glaube, das ist der Schritt nach vorne und auch eine Handschrift dann von Vinny Kompany.
Ich glaube aber auch, wenn ich das noch sagen darf, dass sie diesen Flow von der Club-WM, wo ja viele gesagt haben, wie ist das mit der Kraft?
Ja, mit der Vorbereitung.
Genau.
Kurze Vorbereitung,
hatten sie wenig eigentlich Urlaub. Gar keinen, ja, genau. Aber sie haben diesen Schwung irgendwie mitgenommen. Das, was Effe sagt, unterstreiche ich auch, weil einzelne Spieler sich weiterentwickelt haben. Ulisse, der war damals neu, der ist für mich Weltklasse-Spieler. Wobei für die Bayern, glaube ich, kommen die harten Proben dann noch,
ja,
wenn es mal Richtung Winter geht und in der Champions League. Aber im Moment eigene Liga.
Wir gucken mal auf die Tore. Du hast ja gerade gesagt, nach 15 Sekunden war es schon soweit. Diaz mit dem ersten Tor. Wir lassen es mal laufen von Anstoß weg. Dieser lange Ball von Neuer. Stefan, das ist sicherlich geplant, aber dass da Kane dann frei zum Kopfball kommt, dass die Abwehraktion hier nicht funktioniert. Also was?
Nein, das ist vom Start weg einstudiert, das ist ganz klar. Also den Ball zurückzuspielen, sofort in die Vorwärtsbewegung zu gehen, 3-4 Spieler auf eine Seite zu ziehen, das sieht man jetzt hier. Und Manuel weiß genau, wo den Ball hinspielt. Falsch ist natürlich hier, weil Kane der stärkste Kopfballspieler ist, dass er überhaupt nicht gedeckt wird, sondern relativ frei dahin kommt. Dann natürlich dieser Klärungsversuch, den musst du natürlich ohne Bedrängnis musst du den klar und deutlich klären können. Das gelingt den Frankfurtern nicht und dann läufst du hinterher. Du liegst also 1-0 zurück nach 15 Sekunden. Ja. Das sollte dir eigentlich im Spiel nicht passieren nach 15 Sekunden. Also da gibt es eine klare Zuordnung, die ich hier nicht gesehen habe. Und dann dieser individuelle Fehler von Koch darf dir eigentlich auch nicht passieren. Du hast ja schon gesagt, steht neben sich zurzeit. Und dann fängst du dir halt das Tor gegen Bayern.
Aber da siehst du auch die Stärken dieser Fabulous Four da vorne. Ne? Also Harry Kane in der Position, der dann wieder so Assists auf die anderen vorne gibt. Dann Gnabry, der ja in einer fantastischen Form ist. Und eben Luis Diaz, ich glaube, der jetzt schon 9 Scorer-Punkte hat. Also der ist sofort integriert gewesen und liefert ja auch defensiv.
Dann mit Olise, den vielleicht besten Spieler gerade beim FC Bayern.
Ich würde sagen, Harry Kane ist vielleicht nur
ein Spieler, okay, aber auf jeden Fall. Der gehört auch noch zu diesen Fabulous Four. Und dann können wir uns ja vorstellen, irgendwann kommt Musiala noch zurück. Also,
dann wird es schwierig für Harry, weil momentan ist das ja so sein Bereich. Ja,
aber man muss natürlich in der Szene auch nochmal ganz klar sagen, der Dino Topmöller hat am Tag vor dem Spiel in der Pressekonferenz, glaube ich, 10 Minuten über Verteidigungsmentalität, Abwehrhaltung, kämpfen, kratzen, beißen. Und dann kommt diese Szene und es wird im Grunde von 3 Spielern konterkariert. Der Befreiungsschlag von Robin Koch, missglückt total. Nene Braun lässt sich da hinten links viel zu einfach verladen. Also das sollte er in der Nationalmannschaft nicht machen, wenn er da jetzt berufen wird. Und auch Aurelio Buter da als Rechtsverteidiger schaltet ja vollkommen ab. Und der Kauer Santos, habe ich gesagt, im letzten Jahr hat er eben solche Sachen auch mal gehalten. Ich meine, ich habe keinen Vorwurf, kurze Entfernung, aber er wirkt eben insgesamt nicht glücklich. Aber dann kommt eben eins zum anderen.
Ne? Jetzt mal ganz kurz eine Frage. Wieso wird es denn schwer, wenn Musiala zurückkommt für Harry Kane?
Weil Kompany ein Luxusproblem bekommt. Harry nutzt ja gerade die Räume, die dadurch, dass Jamal nicht da ist, für ihn da sind. Also, dass er sich eher als Spielmacher zeigen kann und dann eben die anderen bedienen kann. So, und dann ist natürlich wieder klar, du rückst wieder ein bisschen nach vorne und Jamal übernimmt das.
Also heißt das, dass Kane denn auf der Bank ist?
Nee, auf der Bank nicht, sondern weiter vorne wieder. Also dass er eher vorne, wirklich als Neuner.
Was
ist denn los, Stefan? Muss ich dir das gerade erklären?
Dass die Spieler so intelligent sind, zu wissen, wenn Harry in diese Zone reingeht, dass ich dann in die andere Position reingehe, also sprich jetzt Gnabry und Kane, dass dann ein Tausch vorgenommen wird. Also schwierig für Harry Kane.
Das ist für Harry Kane, glaube ich.
Nee, so meinte ich das so nicht. Sondern die Rolle ist eigentlich von Harry, ist ja momentan noch mal eine andere als in der vergangenen Saison. Ja. Dadurch, dass Musiala nicht da ist, sondern dass er auch Spielmacherqualitäten gerade zeigen kann, weil er ein bisschen mehr zurückspielt und dementsprechend die anderen 3, die wir ja auch gerade gesehen haben, bedienen kann. Und das fällt natürlich dann wieder in den Bereich von Jamal Musiala und Harry geht wieder ein Stück weit nach vorne als Neuner.
Jetzt. Und vor allem, wenn halt Musiala wieder da ist, dann musst du immer einen irgendwie wahrscheinlich aus diesem Fabulous Four rausnehmen. Ja. Das ist sicherlich ein Thema. Mit 12 werden sie wahrscheinlich nicht spielen, mit 12 Spielern. Wir schauen mal auf das zweite Tor, auf Harry Kane, 27. Minute. Du hast gesagt, der Beste momentan, ohne Frage hast du da recht. Aber auch da, Stefan, ehrlicherweise, ihn überhaupt in der Zone so frei zum Abschluss kommen zu lassen.
Das ist ja eigentlich die Musiala-Zone, wo Harry Kane ja nicht hingehört. Oh. Er sich aber den Platz nimmt. Genau aus dieser Zehnerposition heraus. Und das macht es ja auch so schwer, ihn zu verteidigen. Das muss man da. Entweder du hast einen Kettenhund, der ihn überall hin folgt, oder du verteidigst in der Zone, so wie hier. Mhm. Und wenn er dann den Platz hat, wir wissen um seine Schusstechnik, die überragend ist, dann passiert natürlich dieses Tor. Also Harry Kane ist nicht nur ein Neuner, Harry Kane ist sehr wohl auch ein Zehner.
Danke, ich glaube, jetzt hast du es nochmal.
Ich wollte es nochmal ausführlich erklären für dich, weil viele
wieso
wird es für Harry Kane schwer? Das ist natürlich
du hast mich falsch verstanden, Stefan. Das gibt es doch gar nicht.
Ausgezeichnet gemacht, eben immer sich zu
fallen zu lassen. Du brauchst es der Britta nicht erklären, du musst es mir erklären.
Dir muss ich nur andere Dinge erklären.
Ja, das, genau so ist es.
Aber, das wird die Sendung sprengen. Aber wenn er den Platz hat und nicht attackiert wird, aufgrund seiner Schusstechnik natürlich auch aus dieser Zone.
Aber man muss ja sagen, wenn ich das noch sagen darf, ja. Die Frankfurter stehen ja eigentlich mit 6 Leuten aufgereiht am Strafraum. Trotzdem findet Kane diese Position und das ist genau das, vielleicht im Gegensatz zum letzten Jahr. Du brauchst dann in so einem Spiel auch mal, dass ein Schuss noch abgefälscht wird, dass du in den Zweikampf schneller reinkommst. Die sind ja alle bemüht, aber schau mal, das ist ja alles Begleitservice.
Ja, ja.
Und Kane hat ja... Obwohl er vielleicht das Einzige, was man sagen könnte, er ist nicht der Allerschnellste. Er hat ja spielerische Möglichkeiten. Nein, deshalb sage ich ja, er ist vielleicht sogar noch kompletter, als es Lewandowski war, der vorne der Athletischere war.
Aber da hat er Platz. Und die Frage ist, die ich mir stelle, aber jetzt mal weg von Kane, dass er, wenn er dann solche Räume hat, den Abschluss hat und diesen Zug zum Tor, ist ja keine Frage. Aber wie verteidigst du den? Muss man nicht eigentlich überlegen, ihm einen 90 Minuten auf die Füße zu stellen? Wirklich wieder
dann
eine Manndeckung? Ja, keine
dann
Ahnung. Ich weiß nicht. Ich versuche ja nur, also wie gehst du ran als Dino Toppmöller mit dieser Offensive?
Ich kann es dir erklären. Wenn er in der Zone des Neuners ist, hat er natürlich die Manndeckung, ist ja klar. Wenn er aber sich fallen lässt auf die Position des Zehners, musst du übernommen werden von wahrscheinlich einen Sechser, weil der Innenverteidiger darf ja nicht folgen und wird auch nicht folgen. Der muss es aber eine klare Absprache geben, die ich in dieser Szene eben nicht gesehen habe.
Danke für die Erklärung, habe ich verstanden. Wir gehen noch mal kurz zurück,
aber okay.
Was ist denn los mit dem Stefan? Hat er zu viel Kaffee bekommen heute Morgen?
Ich bin gut drauf.
Der Kalli sagt immer, der hat wieder seine kratzige Unterhose an. Und ich glaube, die hat er heute. Aber das auch noch zu dem Thema. Ich mag dich, wenn du die kratzige Unterhose an hast.
Aber sonst nicht, oder wie?
Doch, aber ich finde, wenn du so Reibung reinbringst, das gefällt mir, sehr, sehr gut.
Da muss ich jetzt nochmal eine Frage. Was ist denn eine kratzige Unterhose?
Na, eine, die nicht so geschmeidig sitzt, sondern wo es ein bisschen zwickt. Und dann kriegt man schlechte Laune und dann fängt man an, sozusagen ein bisschen zu pieksen. Die Britta und mich und so weiter. So, kurz zurück in der Chronologie. Es sah ja kurzzeitig so aus, als ob die Eintracht das Spiel ausgeglichen hätte. Da war der Ball im Tor. Und jetzt zu diesem Handspiel waren wir uns, als wir das alle angeschaut haben, jetzt mehrfach eigentlich einig. Veggie, du auch? Ist das ein Handspiel, was man abpfeifen muss? Ich habe von Manuel Gräfe gelesen, dass er sagt, das Tor muss zählen. Weiß aber nicht genau, warum. Ja, für mich ist es ein Handspiel, ja, keine Frage.
Es ist nach der gängigen Handspielregelung, die wir jetzt haben, da heißt es ja, wenn es der Torschütze mit der Hand, dann wird gar nicht diskutiert. Nee, in der Vorbereitung. Es verändert natürlich die Statik und die Bewegung des Zweikampfes. Nach den jetzigen Regeln musst du es abpfeifen. Ich finde es eigentlich ein bisschen schade, weil in der Zeit, wo wir aufgewachsen sind, Stefan, du, egal, ohne kratzige Unterhose, hättest du gesagt, es ist ja keine Absicht. Er rutscht ein bisschen weg.
Ja, ja. Es ist auch keine unnatürliche Bewegung.
Und in der Bewegung fängt er das ein bisschen auf und da schießt er sich gegen die Hand. Für den Abwehrspieler blöde in dem Falle. Früher, zu der Zeit, 80er, 90er Jahre, wäre es nicht abgepfiffen worden. Aber hier gibt es keine Alternative. Wenn er es sieht, muss er dieses Ding abpfeifen.
Aber die Frage ist doch wirklich, also zum einen muss ich sagen, im Stadion hat es niemand gesehen. Niemand. Es war eigentlich der Stimmungskiller in Frankfurt, dass das Tor da aberkannt worden ist. Der Schiedsrichter hat es ja auch nicht gesehen, obwohl er gut stand. Und Daniel Siebert hat ja noch gesagt, die ganzen Debatten wären nicht entstanden, wenn er eben das gleich gesehen hätte.
Er hätte da abpfeifen müssen direkt.
Aber mir fehlt in dieser Szene die Absicht. War das ein absichtliches Handspiel?
Das war kein entscheidend.
Ich finde schon, das ist eine strittige Szene und es ist auch eine strittige Szene, ob der Videoschiedsrichter eingreifen muss, weil das Tor nochmal hat Bayoya geschossen und nicht Doan. Es ist natürlich in der Entstehung des Tores passiert. Für mich trotzdem eine Kann-Entscheidung, keine Muss-Entscheidung. Aber ja, kann man sicherlich anderer Meinung sein.
Nein, aber es geht ja darum, ist es in der Vorbereitung, ist es ein Zweikampf, der jetzt weit davor ist oder nicht. Ich finde, das Tor ist so schön und ich hätte es mir gewünscht, dass es zählt. Aber, und ich bin auch deiner Meinung, wenn es nur noch das Kriterium des absichtlichen Handspiels geben würde,
dann einfacher.
Hätte es gezählt. Aber er bereitet das Ding vor mit dem zweitletzten Pass. Da muss man schon sagen, er beeinflusst
also
das Ganze.
Also wir sehen ja, oder sahen gerade dieses und sehen es jetzt wieder, das Duell Leimer-Doan. Wenn jetzt Leimer so den Ball mit der Hand berührt hätte, hätte es also dann Elfmeter geben müssen?
Aber der Schiedsrichter hat es ja auch so erklärt. Doan berührt ja unabsichtlich den Ball mit der Hand zu seinem Vorteil in die andere Richtung. hätte er diesen Kontakt ja nicht. Wäre der Ball ja zugunsten von Leimer in den Lauf gefallen, er hätte seinen Körper reingestellt. Das ist ja vollkommen die richtige Erklärung vom Schiedsrichter gewesen. Und von daher, nach den Regeln, so wie es geschrieben ist, muss er den zurücknehmen.
Dann. Also du gehst nicht mit Thomas, der sagt, früher wäre es nicht abgepfiffen worden und es ist eigentlich schade.
Es waren ja andere Regeln früher, genau. Aber so steht es geschrieben und daran müssen sich die Schiedsrichter halten. Für den Fußball nicht schön, aber so steht es
genau
geschrieben.
Genau so, also da sind wir uns einig. Ja. Ich habe zwar eine geschmeidige Hose an, aber wir sind uns einig.
Hast du?
Ja.
Sehr gut, das ja, ich ist aber gut, auch, dass wir das wissen. Du auch. Ja, jetzt ging es wieder, ja? Okay, du warst vielleicht doch nicht die Unterhose. Dann schauen wir auf die Verletzung von Harry Kane, weil da gab es ja ein bisschen Sorgen beim FC Bayern, aber hinterher dann schon Entwarnung. Wir schauen auf die Szene drauf. Stefan, da ist Kauer Santos, aber ich glaube...
Er hat Glück gehabt, weil abseits war... Und hat die Szene ja direkt unterbrochen, dass er so da reingeht. Ja, aber jetzt müssen wir ja nicht diskutieren über etwas, wäre es Elfmeter gewesen.
Nee, das meine ich nicht.
Ich glaube, für die Nationalmannschaft, wir haben ja Länderspielpause, ist es sehr gut, dass er spielen kann und dass er sich nicht
wehrt. Er hat auch gesagt, er fährt zur Nationalmannschaft. Und also es ist nicht so schlimm, wie es da im ersten Moment ausgesehen hat. Und auch das... ich höre gerade, bevor wir das dritte Tor der Bayern schauen... Unser Gast Clemens Fritz ist da. Begrüßen Sie recht herzlich den Geschäftsführer Profifußball vom SV Werder Bremen. Clemens, grüße dich. Hallo. Hallo. Servus.
Hallo. Ich bin ganz kurz.
Hallo.
Hallo.
Ein bisschen Verspätung.
Tatsächlich.
Ja. Woran lag's? Personalmangel. Fluggastbrücke nicht da, Bus nicht angekommen, Treppe nicht.
Ich glaube, irgendein Gepäckband in Bremen hat nicht so richtig funktioniert und deswegen sind wir 20 Minuten später losgeflogen.
Aber du bist da und hast einen Teil unserer Diskussion über das Topspiel von gestern Abend verpasst. Aber das wirst du trotzdem mitverfolgt haben, was die Bayern da momentan zeigen. Wie beeindruckend ist das auch für dich?
Sehr beeindruckend. Ich habe das in der vergangenen Woche schon gesagt, dass wir in München gespielt haben, dass sie eine erstaunliche Frühform haben, mit einer absoluten Souveränität auftreten. Und man muss ja auch sagen, sie haben eine lange Saison gehabt, Club-Weltmeisterschaft gespielt, kurze Pause, dann direkt wieder in die Bundesliga rein. Also wirklich Respekt dafür, was die Bayern gerade abliefern.
Das ist eigentlich eine Sorge, Stefan, dass man jetzt so eine Frühform hat, wie lang man sozusagen diesen Bogen spannen kann, dass es vielleicht nochmal eine Delle kommen muss aufgrund dieses Sommers?
Ich finde gar nicht so sehr, dass es eine Frühform ist, sondern dass es eine durchgehende Form ist. Also die Meisterschaft abgeschlossen, zur Club-WM gefahren, eine kurze Phase. Also es ist eine durchgehende Form der Bayern. Sie werden natürlich in eine Phase kommen, vielleicht in den Herbst hinein, Spätherbst hinein, wo der eine oder andere denn am Limit ist. Und dann muss Vinny Kompany da auch das steuern, weil der Kader ja schon Kante genäht ist, genau. Ja. Aber das wird kommen, das ist ganz normal, aber da müssen Sie sich Stand jetzt keine
Was Sorgen ganz machen. Interessant ist, wir haben uns mal die Laufleistungen rausgeholt, das FC Bayern der letzten zwei Saisons und dem Anfang dieser Saison und man sieht, dass sich das deutlich unter Kompany schon in der letzten Saison erhöht hat auf 119,3, da war man Rang 3 in der Bundesliga und jetzt momentan laufen die Bayern am meisten mit 122,7. Also ist das auch eine Erklärung? Ist das was er also verändert hat?
Ein aktiveres Spiel? Was auf jeden Fall erstaunlich ist, dass sie auf diese Zahl kommen, weil sie den höchsten Ballbesitz haben. Mhm. Also normalerweise hast du immer einen extrem hohen oder den höchsten Ballbesitz und weniger Laufleistung. Das jetzt in Kombination. Deswegen spielen sie ja so einen Fußball. Also das ist eher ungewöhnlich, aber das ist die Handschrift von Vinny Kompany.
Also gestern waren es ja 3 Kilometer mehr, glaube ich, als Frankfurt und Zypern. Also da waren es 8 Kilometer. Ich glaube, da muss dann Kompany schon auch mal sagen, so Freunde, das Spiel haben wir unter Kontrolle. Jetzt macht mal ruhig ein bisschen langsamer, um eben genau das, was du angesprochen hast, so ein bisschen rauszuzögern oder ganz zu verhindern. Ne? Ja. Dass sie dann irgendwie ein paar Wochen dann platt sind.
Aber das ist ja genau die Frage. Lässt du das als Trainer jetzt weiterlaufen, weil sie so einen guten Fußball spielen, weil er durch durchwechselt, weil sie wie beim 1-0, die gehen ja drauf und haben eine Gier, als wenn sie 0-2 zurücklägen und müssen jetzt was initiieren. Und wenn du jetzt als Trainer sagst,
aber das ist schon Kompaniefußball, ja, das hat er in England auch so spielen lassen.
Das sage ich ja gerade, aber jetzt ist ja die Frage, nimmt er das raus und sagt, boah, wir haben eine Club-WM, es ist ja gerade angesprochen worden, im Herbst kommen dann die Muskelverletzungen, da werden die Plätze schlechter, oder lässt das einfach gut laufen, weil auch der Verein davon so ein bisschen angezündet ist. Für die Bayern geht es ja eigentlich nicht um die deutsche Meisterschaft, das ist dann die 34. oder 35., sondern es geht ja auch darum, wie spielen sie.
Aber sie kriegen ja bald wieder ein paar Spieler zurück, die noch jetzt verletzt sind, und dann kann er vielleicht genauso spielen lassen, aber ein bisschen mehr rotieren?
Ich fände es eher fahrlässig, als Trainer jetzt der Mannschaft zu sagen, Jungs, macht mal einen Schritt weniger. Also ich glaube, das soll er schon so laufen lassen. Ich meine, es läuft ja auch gut.
Und aber absolut.
Du auch sagst, der ein oder andere Spieler kommt noch zurück, und dann wird er sicherlich jetzt auch, wenn es in die Wochen reingeht, ja, sie haben ja dauerhaft englische Wochen, wo er dann wahrscheinlich auch ein Stück weit mehr in die Rotation reinkommen wird.
Er rotiert ja tatsächlich mehr als in der Vergangenheit. Vielleicht auch noch, das hat ja gestern Max Eberl nochmal ausgeführt, der Mixzone, der nochmal auch insgesamt auf die Entwicklung geblickt hat, dass diese Club-WM, was ja eigentlich keiner gedacht hat. Jeder hat ja gedacht, Zusatzbelastung, Zeitverschiebung, USA nach der Saison, was soll das eigentlich, was bringt das? Er hat gesagt, gar nicht mal der sportliche Erfolg. Sie haben ja gegen Paris dann wirklich unglücklich gut gespielt, unglücklich ausgeschieden. Diese schreckliche Szene mit Musiala. Aber er hat nochmal gesagt, diese 4 Wochen dort zusammen zu sein, war im Grunde eine veränderte Saisonvorbereitung unter Wettkampfbedingungen. Zusammen zu sein, die Gruppe zusammenzuschweißen, auch mit neuen Spielern, da waren ja auch die ersten Neuzugänge dabei. Da ist eben viel entstanden. Und ich habe bei den Bayern gefühlt, dass da so eine intrinsische Motivation einfach da ist, gut zu spielen. Da denkt derzeit gar keiner dran, sich zurückzunehmen oder einen Schritt weniger zu machen. Das ist, glaube ich, jetzt derzeit ganz entscheidend.
Und ich finde auch, es ist eine gelebte Weiterentwicklung, dass er eben so rotiert, dass er jetzt auf die Jungen setzt. Die braucht er natürlich auch. Und wenn, musst du sie jetzt einsetzen, am Anfang der Saison, damit sie in den Spielrhythmus kommen, damit sie die Automatismen auch aufgreifen. Ja, also das funktioniert ja auch hervorragend.
Wir machen an der Stelle eine kurze Unterbrechung, sind gleich wieder zurück, schauen auf dieses Spiel noch ein bisschen, Bayern, und gucken, ob da wirklich eine Ära vielleicht entsteht. Wir hatten Sie ja in der Frage der Woche auch gefragt, ob Sie eine Kompanie-Ära sehen beim FC Bayern. Das und vieles mehr gleich nach einer kurzen Pause. Willkommen zurück in München am Flughafen in Hilton. Ein Doppelpass mit Hajo von Hadeln und Bam. Und unsere Runde heute, wir sind mittlerweile ja vollzählig. Clemens Fritz bei uns eingetroffen ist und wir sind beim FC Bayern, bei den Rekord-Bayern. Wir haben ja vorhin schon so ein bisschen gehört, noch 2 Siege, dann stellen sie sogar einen ewigen europäischen Rekord von Real Madrid ein. Aber auf jeden Fall bleibt festzuhalten, es läuft richtig gut und viele sprechen schon von einer neuen Ära.
Wer soll sie eigentlich noch stoppen? Die Bayern berauschen sich weiter an sich selbst.
Ja, das denke ich auch. Also, dass wir natürlich die Latte so hochlegen, dass wir wissen, dass es kein Vorbeikommen gibt an uns, wenn es um die Meisterschaft geht.
Auch mich beeindruckt das, wie die Mannschaft alle 3 Tage auf diesem Niveau performt.
Das 3:0 in Frankfurt, der 10. Sieg im 10. Pflichtspiel. Nie zuvor in ihrer Geschichte sind die Bayern so stark in eine Saison gestartet. Souveräner Erster in der Bundesliga, weiter im Pokal, Sieg im Supercup und auch in der Königsklasse mit dem perfekten Auftakt.
Die Saison ist noch jung, aber das Wichtigste vorab, wir sind Tabellenführer. Tabellenführer gemeinsam mit Real Madrid. Ich gebe zu, das ist ein bisschen früh, das zu feiern.
Aber träumen angesichts der bisherigen Leistungen ausdrücklich erlaubt. Zum einen dank ihm, Harry Kane. 11 Tore in nur 6 Bundesligaspielen, neuer Bundesliga-Rekord. Zum anderen dank Vincent Kompany. Vor einem Jahr gekommen als vermeintliche 1C-Lösung, könnte der 39-Jährige nun eine neue, goldene Bayern-Ära prägen. Klar, die Titel werden erst im Frühjahr vergeben. Und dennoch fragen wir, hat der FC Bayern das Potenzial, in dieser Saison sogar mal wieder das Triple zu holen?
Ich zitiere Christian Dresen, ja. Es ist noch früh in der Saison, vielleicht ein bisschen früh, um solche Fragen zu stellen. Aber die Fantasie kann man ja haben, momentan, Stefan, bei dem, wie die Bayern sich zeigen, wie souverän sie sich zeigen, dass es eben mal wieder eine ganz große Saison werden könnte. Hast du die auch? Die Hoffnung?
Könnte so sein, wenn sie so weiter performen. Das wird ja die größte Herausforderung sein.
Aber das ist definitiv zu früh. Also ich glaube, das Hauptziel ist natürlich die Meisterschaft. Das Hauptziel muss sein der DFB-Pokal. Das geht immer so ein bisschen unter. Da haben sie nicht gut performt in den letzten Jahren. Und natürlich die Champions League. Aber ich glaube, die größten Herausforderungen kommen jetzt erstmal im November, wenn sie PSG bekommen und Arsenal in der Champions League. Ich glaube, dann weiß man so, wo die Richtung vielleicht hingehen könnte. Also die Frage seriös zu beantworten, das kann ich heute nicht.
Britta, als Vincent Kompany kam, haben viele in Frage gestellt, ob er die Qualität hat, ein Bayern-Trainer zu sein. Jetzt sprechen wir schon davon, dass er vielleicht einer der großen Bayern-Trainer wird. Wie hast du seine Entwicklung jetzt so über die Jahre, die er jetzt hier ist, wahrgenommen?
Also ich finde tatsächlich, wenn wir über Ära sprechen, also reden wir ja darüber, dass er auch einen längeren Zeitraum tatsächlich an der Säbener Straße verbringt, was in der Vergangenheit jetzt nicht immer jedem Trainer gegeben war. Der letzte war, glaube ich, Pep mit 3 Jahren. Ja. Selbst Hansi Flick 2020 mit dem Triple. Also wo wollen wir da ansetzen? Ich glaube, dass sie das Potenzial haben, wirklich eine sehr erfolgreiche Saison zu spielen. Und auf der anderen Seite, dass Vincent eben auch das Potenzial hat, sehr lange da zu bleiben. Das wäre für mich dann eine Ära, weil er die Kriterien erfüllt. Mhm. Er ist ein unglaublicher Ruhepol. Ich finde, das ist wirklich eine große Stärke. Viele Themen intern, extern, die perlen einfach an ihm ab. Und das lässt er auch nicht auf die Mannschaft übertragen. Er ist ein guter Kommunikator. Mhm. Also auch das. Und er merkt jetzt eben nach diesem ersten Jahr, dass sehr viel auch da zusammengewachsen ist. Automatismen, die greifen. Also die Mannschaft, dass er eben jetzt so in die Rotation gehen kann, was er ja in der ersten Saison eigentlich vermieden hat. Aber jetzt zu sagen, ich weiß, was ich von euch bekomme. Ich vertraue euch. Und wir müssen diesen kleinen Kader, den müssen wir ausspielen, ausreizen, auch die Jungen, auf die Jungen zu setzen, war auch ein großes Thema, hat er in der vergangenen Saison nicht gemacht. Also er hat sich jetzt auch weiterentwickelt und da ist insgesamt was entstanden.
Ich glaube aber, wenn ich überhaupt nichts, was du gesagt hast, negieren möchte, denke ich mit dieser Ära, da ist die Frage relativ schwierig, weil ich kann mich erinnern, als die Bayern ihre ersten Europapokale gewonnen haben, bist du in der Liga teilweise 8. und 10. geworden. Trotzdem hast du den Landesmeisterpokal gewonnen und hast damit, wie Udo Lattek, wie Detmar Kramer und so später Hitzfeld, Heinkes eine Ära geprägt. Die deutsche Meisterschaft hat, glaube ich, aus Sicht der Bayern, das ist der Musstitel, aber er ist ja nicht mehr so umkämpft, wie das vielleicht noch vor 10, 12, 15 Jahren war. Das heißt, die Meisterschaft wird gewonnen und damit ist es eine durchschnittliche Saison. Wenn du den DFB-Pokal noch holst, dann ist es vielleicht Note 2 minus und eigentlich entscheidet sich alles in der Champions League. Und da ist er letztes Jahr ausgeschieden im Viertelfinale und da hat man gesagt, sie haben nicht genug rotiert und da gab es auch Kritik an Kompany. Das heißt, eigentlich können wir jetzt im Frühjahr hier sprechen, im April, und wenn er da noch dabei ist, dann hat er vielleicht eine Chance mehr, so eine Ära zu begründen. Aber die Benchmark ist die Königsklasse.
Aber ausgeschieden letztes Jahr sind sie ja nicht wegen einer Rotation, sondern wegen Verletzten. Also die hatten
genau, aber da hat man gesagt, die noch fit waren, haben auch vielleicht zu viel gespielt und es haben Spieler gefehlt und es war eng gegen Inter.
Aber Stefan, was ihm wahrscheinlich auch hilft, ist, mein Eindruck ist das zumindest, seit langem mal wieder ein Trainer beim FC Bayern, der komplett von der gesamten Führungsriege unterstützt wird. Also das war bei Tuchel nicht immer so, das war bei Nagelsmann nicht immer so. Jetzt ist man, glaube ich, beim ganzen FC Bayern der Meinung, wir haben den richtigen Trainer.
Ja, und er hat einen großen Vorteil, den anderen genannten gegenüber, Tuchel oder auch Nagelsmann. Er hat das selber gespielt. Er weiß, wie sich ein Spieler fühlt, wenn er unter Druck kommt. Er weiß, wenn ich alle 3 Tage spiele, wie sich die Spieler fühlen. Das weiß er ja, weil er auf absolutem höchsten Niveau, belgische Nationalmannschaft, Man City Kapitän gewesen. Er weiß ja, wie das funktioniert. Und von daher hat er einen riesengroßen Vorteil. Und das sehen die Spieler. Und wenn du bei Bayern München Trainer bist und die Spieler akzeptieren und respektieren einen Trainer, wie hier in dem Fall Vincent Kompany, dann ist das ein Riesenvorteil. Wenn du dann noch die Unterstützung hast von der oberen Riege, ja, dann bist du Stand heute erstmal unantastbar.
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Also was man von allen Spielern hört und was man auch wahrnimmt, ist, dass die Mannschaft wirklich bedingungslos hinter diesem Trainer steht und der ja ein ganz anderer Typ ist als jetzt die Vorgänger Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann. Das sind beides glänzende Rhetoriker. Mein einer ist Nationaltrainer Englands, der andere ist Nationaltrainer hier in Deutschland. Ja. Aber es sind natürlich auch Trainer, die sich gerne selbst reden hören und die sich auch gerne selbst darstellen und die sich vielleicht auch manchmal über die Mannschaft stellen, weil sie so viele Erklärungen angebracht haben. Also gerade bei Julian Nagelsmann ist das ja noch heute so, oder auch bei Thomas Tuchel ist ja im Grunde auch ein Rhetorikkurs, Fußballlehre und so weiter, die rhetorisch unheimlich stark sind, aber vielleicht auch zu dominant und vielleicht auch den einen einen oder anderen in der Kabine, das hat man gerade bei Thomas Tuchel ja gehört, sehr früh verloren haben. Auch Julian Nagelsmann konnte am Ende nicht mehr mit allen. Trotzdem bin ich bei diesem Begriff Ära immer noch ein bisschen vorsichtig. Ich habe diese Trainer genannt, die sind alle beim FC Bayern gescheitert. Hansi Flick hast du angesprochen, dem haben auch, glaube ich, seine 6 Titel irgendwann nichts mehr genützt. Es geht beim FC Bayern schnell. Das ist ein Minenfeld. München ist ein Minenfeld für Trainer. Und da von einer Ära zu reden, bin ich ein bisschen vorsichtig.
Er hat Vertrag bis 27. Wann fängt dann ein Sportdirektor an zu überlegen, müssten wir nicht jetzt schon mal und so?
Gut, das macht jeder ein Stück weit anders. Ne? Aber man muss ja sagen, wenn du eine totale Überzeugung in den Trainer hast, dann versuchst du natürlich auch frühzeitig die Gespräche zu führen. Ich will da jetzt, Max ist lange genug im Geschäft drin, ne? Ich will ihm da keine Hilfestellung beziehungsweise keine Empfehlung geben. Aber ich muss auch sagen, mir gefällt die Ruhe, die er ausstrahlt, auch nach außen hin. Er nimmt sich nicht zu wichtig. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass für ihn diese tägliche Arbeit mit der Mannschaft das Entscheidende ist, um dann bestmöglich auf die Spiele vorbereitet zu sein. Das macht er wirklich, ich finde, das macht er herausragend. Und auch, was sie auch in ihrem Spiel haben, diese ein gutes Verhältnis zwischen wirklich Pressing, draufgehen, aber dann auch mal dieses Abwartende, den Gegner kommen zu lassen, um vielleicht doch ein bisschen Kräfte zu schonen. Also ich finde, aktuell ist das
herausragend. Wir haben in der letzten Saison häufig drüber gesprochen, er braucht noch einen Plan B. Offensichtlich gibt es den B und C eben mittlerweile auch. Und ja, Ära ist hier so noch ein bisschen früh verortet worden. Ich weiß nicht, wie es draußen ist bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, was du für Werte bekommen hast bei unserer Frage der Woche, Katharina?
Relativ eindeutige. Also die Leute lassen sich ganz offensichtlich euphorisieren. Und wir müssen ja noch mal klar betonen, hier machen nicht nur Bayern-Fans mit bei unseren Umfragen, beziehungsweise bei der Frage der Woche, die ja heute lautet, ist Kompanie der Trainer für eine neue Bayern-Ära? Und es sind fast 90% von Ihnen, die hier zumindest online erstmal abgestimmt haben und gesagt haben, ja, er wird einer der ganz großen Bayern-Trainer. Und nur 13%, die sagen, nein, da fehlt noch einiges zu Heinkes, Hitzfeld und Co. Also, nicht nur bei den Spielern kommt er gut an und bei der Führungsetage, sondern eben auch bei den Zuschauern und das deutschlandweit. Mal schauen, wie das telefonisch so aussieht am Dopafon.
Ja, ich will sagen, dass Vincent Kompany mit Sicherheit das Potenzial hat, einer der großen Bayern-Trainer zu werden. Aber dafür muss er erstmal mehr als eine Meisterschaft holen.
Für das, dass der Trainer nur die 6. oder 7. Wahl war, macht er seine Sache mit der Mannschaft hervorragend. Jedoch bis zum großen Jupp Heynckes wird noch ein kleines bisschen fehlen.
Der Herr Kompany ist auf jeden Fall ein super Trainer, obwohl es ja nach Aussagen von vielen Leuten nur die 5. Wahl war. Er hat die Ruhe, die Mannschaft vertraut ihm.
Wenn es in die Champions League geht und da gekickt wird unter den letzten 4 oder letzten 8 verbleibenden Clubs. Mal sehen, wie es dann ausschaut, liebe Bayern.
Ja, danke schön fürs Mitmachen, wie immer. Sehr wertvoll für uns, die Meinungen von zu Hause hier einzufangen. Wir machen jetzt 89 Sekunden Hinweise von unserem Sportwettpartner und dann geht's weiter hier im Doppelpass, unter anderem mit Borussia Dortmund. Also bis gleich. Da sind wir schon wieder. Schön, dass Sie weiter dabei sind beim Doppelpass am heutigen Sonntag. Ich habe Ihnen gesagt, wir wollen auf ein sehr interessantes Spiel schauen. BVB gegen Leipzig. Und Katharina leitet das ein.
Ja, die Euphorie, die ist in Dortmund, glaube ich, schon wieder relativ groß. Darf man natürlich auch euphorisiert sein nach diesem Saisonstart bislang. Die ersten 9 Pflichtspiele, die wurden nämlich allesamt nicht verloren. Man ist ungeschlagen. Eine solche Serie, die gab es seit 7 Jahren nicht mehr, damals noch unter Lucien Favre. Und dann gab es eben gestern dieses 1:1 in dem Verfolgerduell zwischen Dortmund und Leipzig und zwischen dem 2. und 3. Also das ist wirklich ja auch eine tolle Begegnung gewesen dann gestern. Hat so ein bisschen die Schatten vorausgeworfen auf den Klassiker, den wir dann am 18. Oktober bekommen zwischen den Bayern und Dortmund, wo sicherlich einige Dortmund-Fans gesagt hätten, ach, so ein Sieg, das wäre natürlich noch mal richtig toll gewesen vor diesem Duell dann mit den Bayern. Aber der Trainer selbst, der hat das Ganze wie folgt danach interessanterweise zusammengefasst.
Mir hat mal ein sehr bekannter Trainer gesagt, wenn du nicht gewinnen kannst, darfst du nicht verlieren. Und das ist einfach so, weil es geht ja auch darum, dass man jetzt in die Länderspielpause mit einem, besseren Gefühl reingeht, als wenn man ein Bundesligaspiel verliert und man muss dann 2 Wochen im Grunde genommen auf die nächste Chance warten und die nächste Chance ist ja dann bei uns in München.
Ja, also soweit Niko Kovac und dieses Zitat ist von Jürgen Klopp. Und ich würde sagen, ich zahle mal die 3 Euro dafür ein, oder? Also für, wenn du nicht gewinnen kannst, darfst du zumindest nicht verlieren. Stefan, ist das okay aus Dortmunder Sicht, dieses 1:1 zu Hause gegen Leipzig? Kann man damit leben? So wie es
ich glaube, Nico Dortmund sagt? Kann damit leben. Also Leipzig hätte eigentlich die Möglichkeit gehabt, wirklich das Spiel zu gewinnen. Aber du kommst aus einer englischen Woche mit einem schweren Spiel, das darf man nicht vergessen. Leipzig hatte eine ruhige Woche, konnte sich perfekt darauf vorbereiten. Das kam dann noch dazu, unterm Strich ist er, glaube ich, zufrieden mit dem Ergebnis. Der Abstand zu Bayern ist 4 Punkte, also jetzt auch nicht riesengroß. Von daher ist er, glaube ich, zufrieden mit dem Ergebnis.
Ist da jetzt ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, oder sind diese Wellenbewegungen ein bisschen raus, augenscheinlich bei Dortmund? Ist ein bisschen mehr Konstanz drin?
Ja, in den letzten Jahren war ja vor allen Dingen die Hinrunde immer das Problem. Und dann mussten sie eine Aufholjagd starten hinten raus. So hat er sie letztes Jahr auch geschafft, hat sie noch in die Champions League geführt, ins Viertelfinale bei der Club-WM in der Königsklasse. Und ich finde, er macht einen sehr guten, unaufgeregten Job. Die Ausschläge sind nicht so groß. Er hat das, was er von Anfang an eingebracht hat, in der laufenden Rückrunde die Mannschaft körperlich besser aufzustellen, eine defensive Stabilität reinzubringen, das hat er noch mal ein Stück weit verfeinert. Wir haben oft über Mentalität geredet, gestern dann eine 0-1 gegen Leipzig zu Hause aufzuholen. Bin bei Stefan, darf es vor allen Dingen gegen den Konkurrenten nicht verlieren. Mhm. Bei den Bayern wissen wir, dass sie es in den letzten Jahren häufig schwer getan haben. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass Kovac jetzt darauf geht, ich möchte Bayernjäger sein. Ich finde, er tut mit seiner ganzen Art dem Club gut. Spieler wie Metscher, der lange verletzt war, der kommt auch. Und Brandt ist auch mal wieder ein Mann für besondere Momente. Guirassy ist Weltklasse. Also ich finde, dass Dortmund wieder auf dem Wege ist, so diese Position zu bekommen, die ihnen eigentlich zusteht, auch qua finanzielle Ausstattung in der Liga.
Ja, ja, ich habe die Dortmunder in der Vorwoche gesehen in Mainz und war eigentlich beeindruckt, wie sie spielen. Das ist ein völlig anderer Stil als die Bayern. Viel weniger Ballbesitz, auch viel weniger Spektakel. Man muss eben sehen, in dem Kader steckt auch nicht die individuelle Qualität bei den Bayern. Aber Niko Kovac hat eigentlich dasselbe gemacht, was er damals auch in Frankfurt gemacht hatte, als er in großer Not ja da angeheuert hat und eigentlich seine erste Trainerstation. Er hat eben für die defensive Stabilität gesorgt und ganz wichtiger Faktor auch die Disziplin. Er ist wirklich ein Disziplinfanatiker. Diese Geschichte mit dem Wasser lassen wir mal weg. Er sagt er immer, das wäre nicht so gewesen in Frankfurt, dass er da eben doch sehr auf alles geguckt hat, auf Ernährung, auf richtiges Trinkverhalten. Aber er ist eben einer, der diese Verteidigungshaltung, ich habe vorhin mit Dino Topmüller schon mal angesprochen, predigt und das einfordert. Und das hat ja auch Sebastian Kehl in der Vorwoche gesagt, es musste erst Niko Kovac kommen, damit alle Spieler bei uns das Verteidigen lernen. Dass auch ein Karin Adeyemi, dass auch ein Julian Brandt, dass alle wirklich mit nach hinten arbeiten. Aus meiner Sicht würde es nicht ganz reichen, um den Bayern gefährlich zu werden. Ich glaube da auch nicht jetzt an die Überraschung, aber es ist einfach sehr solide, was Dortmund spielt. Und sie werden zumindest ihrem internen Anspruch wieder gerecht, unter diesen Top 3 zu sein. Und das hat er wirklich hinbekommen.
Stefan, gucken wir uns die beiden Tore schnell mal an. Beide in der ersten Hälfte. Leipzig ging früh in Führung, schon in der 7. Minute. Wir sehen die Szene gleich. Es war Baumgartner, der dann letztlich das Tor macht. Uedrago mit der Vorarbeit. Und ist ja schon angesprochen worden, wenn du so früh zurückliegst, das kann ja was machen mit einer Mannschaft, aber Dortmund hat ganz gut geantwortet dann später.
Ja, so wieder zurückzukommen, also du hast die englische Woche gespielt und liegst jetzt zu Hause zurück gegen Leipzig. Das ist übrigens schwer zu verteidigen. Ne? Das ist auch einstudiert gewesen, dieser Freistoß von links auf rechts zu schieben und dann wieder nach links zu kommen mit dem langen Ball. Mhm. Unglaublich schwer zu verteidigen. Aber sie hatten eine gewisse Ruhe im Spiel und ich glaube, wichtig bei Dortmund war es auch, dass du Schlotterbeck zurückbekommen hast. Niko Kovac hat sich entschieden gegen Pascal Groß für Metscher. Also Pascal Groß ist eigentlich der große Verlierer, wenn man den Kader von Dortmund sieht. Und er hat Adeyemi oder auch Bayer und Brandt besser gemacht in meinen Augen. Und deswegen sind sie so relativ stabil. Aber dass Dortmund zurückkommen kann, zu Hause mit den Fans im Rücken,
ja, klar.
Ich glaube, das können sie gegen jeden Gegner.
Gucken wir drauf auf das Tor, 23. Minute, das 1:1. Da war es letztlich dann Guirassy, der den besser postierten sieht. Ein bisschen abgefälscht noch der Schuss.
Ja, erstmal der Ball, der tief gespielt wird von Ben Sebaini, ne, hier in den Raum.
Gut, ja.
Der ist schon mal sehr gut. mehr so reingeschnippelt.
Dann Bayer.
Und dann vom Bayer und dann eben auch die Übersicht von Guirassy. Normal Stürmer wollen immer selber abschließen. Hier sieht er aber Couto, der einfach besser steht. Und da waren sie wieder im Spiel drin, ja. Also ein bisschen glücklich abgefälscht, nicht zu halten.
Britta, du hast ja gestern mit Niko Kovac gesprochen vor dem Spiel und hast ihn zu Joe Bellingham gefragt. Ja?
Nicht nur zu ihm.
Nicht nur, nein, ich weiß, aber das eben auch. Und das hat er dann so eigentlich ganz charmant, fand ich. Wollte nichts zu sagen und hat das so abmoderiert. Wie nimmst also du ihn da wahr in solchen Situationen?
Ja, also tatsächlich, wir hatten ein langes Gespräch, weil wir am Anfang über das Spiel gesprochen haben natürlich. Und dann gab es einige Themen, einige Personalien, die ich natürlich abgefragt habe. Wir haben über alle schon eigentlich gesprochen. Adeyemi, Schlotterbeck, Brandt und zum Schluss dann eben Bellingham. Und da hat er mir dann wirklich auf charmante Art und Weise gesagt, so jetzt reicht's auch, jetzt möchte ich mich wirklich aufs Spiel fokussieren. Mhm. Und ich finde, das ist auch legitim. Also nochmal, finde ich, das ist normal, dass wir als Journalisten aber natürlich auch die Zeit ausreizen bis zum Schluss und auch immer wieder noch ein Thema haben, gehört dann eben auch dazu.
Dann würde ich sagen, beobachten wir die beiden Mannschaften weiter. Auch Leipzig, muss man ja sagen, da ist auch was entstanden unter eurem ehemaligen Trainer, unter Ole Werner. Das funktioniert auch ganz gut. Und wir schauen mal ganz kurz auf die Tabelle, auf die obere Hälfte zumindest. Oder zumindest richten wir da unser Augenmerk drauf. Und das sieht dann schon nach den Mannschaften aus der üblichen Verdächtigen oben. München, Dortmund, Leipzig, Leverkusen. Köln, da kommen wir später noch dazu, ist da sicherlich momentan eine große Überraschung. Und wir schauen auf Leverkusen, auf diese Verletzung von Grimaldo, der da eine Platzwunde bekommen hat. Und hören dann auch noch mal ein bisschen rein gleich, weil es da, wie ich finde, sehr, sehr unsportliche Rufe von Seiten der Fans von Union gab. Nämlich Folgendes, vielleicht hören wir es gleich. Also man hört es nicht so richtig, steh auf, du Sau. Und dann, finde ich, Steffen Baumgart reagiert. Stefan, wie findest du das Ganze? Also sowohl das Verhalten vom Trainer als auch vor allem
also erstmal sieht man ja, dass Grimaldo ausgenockt war. Also es war ja nicht nur eine Platzwunde, sondern er war wirklich ausgenockt. Und hier dieses Verhalten jetzt von Steffen Baumgart war Weltklasse, dass er zu den Fans geht und sagt, mehr oder weniger habt ihr sie nicht mehr alle. Das macht nicht jeder Trainer, aber er hat es gemacht. Das war ein klares Zeichen. Ja, mir gibt es da dann auch nichts zu sagen.
Und nochmal, diese Bilder gehen auch wieder runter, bis in den Amateurbereich. Ja,
absolut.
Das muss man immer sagen. Also
ich war gestern in Leverkusen und ich saß auf Höhe da, wo Grimaldo lag. Man hat direkt gesehen, das war jetzt nicht nur eine Lappalie. Klar, jetzt muss man sagen, der Union-Fanblock ist dann auf der ganz gegenüberliegenden Seite. Und das hat sich ja eh so verselbstständigt, dass wenn einer liegt, dann schreit der gegnerische Block. Ich fand es aber super und habe mit Baumgart auch drüber gesprochen. Er hat gesagt, ihm war direkt klar, dass das schlimmer ist. Ihm war klar, dass das nicht alle mitkriegen. Dann haben sich natürlich die beiden Fanlager auch so ein bisschen hochgeschaukelt. Aber finde ich schon auch bemerkenswert, wie du das gerade sagst, weil nicht jeder Trainer traut sich das, so dem eigenen Block entgegenzugehen. Und er dann mit seinem kurzen Shirt bei so 12 Grad, da hast du dann schon Respekt, wie bei einem Türsteher.
Wurde es denn dann auch ruhiger?
Dann wurde es auf jeden Fall ruhiger. Dann haben die sich zwar gegenseitig mit Schmähgesängen, aber es ging nicht mehr um Grimaldo.
Aber ich frage mich, was geht in den Leuten vor, wenn da einer verletzt am Boden liegt, dann irgend so ein Schwachsinn zu rufen? Also finde ich ziemlich daneben, aber es ist offensichtlich so. Wir gucken auf das Tor, auf das zweite Tor noch. Ganz kurz, der Leverkusener, weil der Torhüter von Union, hatte da ein Blackout oder wie würdet ihr das einschätzen?
Ja, Blackout, der spielt ja bisher eine richtig gute Saison, weiß auch nicht, aber ihn, wenn wir es gleich sehen, ich weiß nicht, ob er ihn nicht gesehen hat oder ob er ihn wirklich tatsächlich, er wollte ihn ja wohl offensichtlich da zu seinem, aber der ist ja sowas von pfannenfertig.
Ja. Er haut sich ja auch schon gegen die Stirn, bevor der Ball eigentlich
drin ist. Wir haben ihn dann noch angefragt und wollten Renault im Interview haben. Ich finde das immer sympathisch, wenn man sich da noch dazu äußert. Er wurde uns vorenthalten. Also ist ein Top-Torwart, spielt eigentlich eine gute Saison, aber das ist natürlich ein Desaster. Und ich weiß nicht, du musst mal die Augen von ihm sehen, ob er den irgendwie nicht mitbekommt. Ne?
Ja, wir haben vorhin auch schon drüber gesprochen, Stefan. Ne? Das ist irgendwie das Unerklärliche in dem
Fall. Ja, aber ich habe ja auch gesagt, da haue ich ja jetzt nicht drauf.
Nein.
Ist ein Blackout. Er hat so viele Punkte gerettet.
Gestern auch wieder 2-3 Dinger super gehalten.
Genau, und von daher, das passiert halt mal und dann muss das Thema auch erledigt sein.
Dann muss das erledigt sein. Wie siehst du oder wie seht ihr überhaupt die Entwicklung von Leverkusen? Ist das schon...
Da wächst was.
Wächst was?
Es wächst was. Aber
ein zartes Pflänzchen?
Ja, so würde ich es formulieren, weil sie brauchen nach wie vor Geduld. Aber die Ergebnisse, die sie ziehen, weiter umgeschlagen unter Ullmann, die beschleunigen natürlich diesen Prozess. Aber braucht noch ein bisschen.
Aber schwierig. Ungeschlagen, aber eben in dieser Königsklasse auch nur zweimal unentschieden gegen Gegner, wo du eigentlich 4 oder vielleicht 6 Punkte haben müsstest.
Und da kommen jetzt die Knaller.
Und da kommen die Knaller, genau. Also es ist noch ein bisschen wackelig. Also so dieses, was wir mal gesehen haben, von denen geht ja auch nicht, weil du die Führungsspieler verloren hast, ist es noch nicht, aber sie sind auf einem ordentlichen...
Aber Effe, was ich, glaube ich, ganz gut finde, gestern auffällig, Alex Garcia zum Beispiel, der war bisher so eher unterm Radar, wie der das 1-0 vorbereitet mit so einem Pass hinter die Kette. Poco kommt, Kofane ist so langsam da. Die haben wieder man fragt sich immer, wo Leverkusen diese ganzen Spieler eigentlich so scoutet. Das ist ein ganz anderer Stil als diese Meistermannschaft. Aber ich denke, das reicht auf jeden Fall wieder für die Champions League über die Liga.
Ein bisschen unfair ist natürlich, dass wir sie immer mit diesem einen Wunderjahr vergleichen sozusagen. Und da kannst du dann eigentlich eher immer nur schlecht aussehen. Wir sprechen gleich über den SV Werder Bremen. Und da ist ja auch ein Spieler mittlerweile, der zu dieser großen Mannschaft der Leverkusener gehört hat, nämlich Victor Boniface. Über ihn und Werder sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Und da hätte er gestern fast ein Tor gemacht. Wie ist seine Perspektive? Wie ist überhaupt die Perspektive des SV Werder? Besprechen wir mit Clemens Fritz. Und Sie haben jetzt die Gelegenheit, etwas zu gewinnen. Unser Partner Erwin Müller bei unserem Gewinnspiel stellt tolle Preise zur Verfügung. Wie Sie teilnehmen können, erfahren Sie jetzt. Und wir sind gleich wieder zurück hier im Doppelpass. Schön, dass Sie weiter dabei sind, meine Damen und Herren, beim Doppelpass am heutigen Sonntag. Ajo von Adel und Band und unsere Runde und unser Publikum sorgt für Stimmung. Das gefällt uns. Wir sind bei Werder Bremen, weil der Geschäftsführer Profifußball Clemens Fritz bei uns ist. Und wir fragen uns, wohin geht der Weg des SV Werder? In den letzten Jahren sind die Tabellenplatzierungen immer besser geworden. Jetzt ist man ein bisschen schwer reingekommen. Zum Glück aus Werder-Sicht jetzt gestern ein Dreier geholt. Also Norman Soleder über den SV Werder Bremen.
Dieser Heimsieg kommt zur rechten Zeit. Nach einem mühsamen Saisonstart gegen viele Top-Teams gelingt Bremen gegen einen Konkurrenten auf Augenhöhe ein wichtiger Befreiungsschlag. Werder verabschiedet sich aus der Abstiegszone und beweist, dass das Team auch zu Null spielen kann, wenn der Gegner nicht Bayern, Frankfurt oder Leverkusen heißt.
Und da ging es eben auch darum zu beweisen, dass wir das Tor verteidigen können mit allem, was wir da haben, mit den Leuten, die wir da haben. Da haben wir uns reingeschmissen. Ich glaube, wir waren sehr fleißig im Verteidigen, haben wenig zugelassen.
Mit 7 Punkten liegt Werder jetzt 3 Punkte weg von der Abstiegszone, aber nur 2 Punkte weg von Europa. Da fragen wir, in welche Richtung geht der Weg von Werder Bremen? Herr Fritz.
Klar, du wünschst dir, dass es immer weiter aufwärts geht, immer weiter besser wird. Aber was für eine Entwicklung habt ihr jetzt in dieser kurzen Saisonanfangsphase genommen, deiner Meinung nach?
Ich würde sagen, wir sind noch im Prozess. Wir hatten ein relativ schwieriges Auftaktprogramm mit den Bayern, mit Leverkusen, mit Eintracht Frankfurt. Haben sicherlich ein Spiel gehabt gegen Freiburg nach all dem Lob. Nach dem 4-0 in Mönchengladbach, wo wir wirklich nicht an unser Leistungsoptimum rangekommen sind. Man muss aber auch sagen, dass wir natürlich auch viele Veränderungen im Kader hatten. Wir hatten auf der Trainerposition eine Veränderung. Es greifen noch nicht alle Rädchen ineinander. Deswegen ist es für uns umso wichtiger jetzt, dass wir ruhig bleiben, natürlich intern, dass wir uns Stück für Stück weiterentwickeln und dass wir uns gerade mit Ball auch weiterentwickeln. Es kam gerade, glaube ich, ganz gut in den Beitrag rüber. Wir haben das gestern gut wegverteidigt, nur eigentlich Weitschüsse zugelassen. Trotzdem haben wir mit Ball auch gestern zu viele Fehler gemacht, wo wir uns einfach auch stabilisieren müssen und dann auch den Punch haben müssen, um das Tor zu erzielen.
Jetzt ist man in der Regie total aufmerksam heute, weil wir noch relativ wenig bei uns im Schweinchen haben. Man hat mir gesagt, du habest gesagt, wir sind in einem Prozess und das gilt heute schon, weil wir so wenig in unserem Schwein haben, schon als Phrase. Deswegen darf ich dich freundlich bitten, 3 Euro zu geben.
Es ging schnell.
Kriegt Prozess eine ganz andere Bedeutung hier.
Ja, tatsächlich. Aber die... dieses Herausstellen auch von eurem Trainer, dieser Defensivleistung, hat ja sicher auch damit was zu tun, dass ihr die letzten Jahre einfach auch viel zu viele Gegentore bekommen habt, immer so um die 60, ja, so, also da muss sich ja auf jeden Fall was tun.
Ja, nicht nur die letzten Jahre, die letzten zwei Spiele, gegen die Bayern 4, gegen Freiburg 3, also da war es für uns jetzt schon wichtig, auch an der Defensivarbeit oder auf die Defensivarbeit.
Ja, 14 Gegentore jetzt, Frankfurt 16, das sind die zwei Mannschaften mit den meisten Gegentoren. Also da muss schon, da ist dann, wenn dann so ein Spiel, wenn man das dann wegverteidigt, so wie der Trainer das sagt, das ist dann schon ein
Beispiel, wie es sein soll. Deswegen lag jetzt so ein Stück weit auch der Fokus darauf, aber trotz alledem wollen wir natürlich auch mit bei besser werden und natürlich auch an den Abläufen weiterhin arbeiten.
Stefan, ich kann mich erinnern, zu Beginn der Saison hast du gesagt, ich mache mir ein bisschen Sorgen um Werder. Das könnte ein schwieriges Jahr, eine schwierige Saison werden. Hast du jetzt ein bisschen als Norddeutscher ein bisschen durchgeatmet?
Boah, durchgeatmet? Ich glaube, wir haben vergessen das Pokal aus noch. Ne? Mhm. Das kam ja dann auch noch dazu in dieser Phase. Dann hast du eben diese schwierigen Gegner vor der Brust. Und dann musst du punkten. Also vor dem Spiel gegen Pauli lag unfassbar viel Druck auf dem Spiel. Das habt ihr aber gut gemacht und ich finde auch verdient. Du kannst nicht alles wegverteidigen, aber das war unglaublich wichtig, diesen Sprung in der Tabelle zu machen. Wir haben gerade in dem Bericht gehört, 2 Punkte bis nach Europa, das ist natürlich totaler Quatsch. Ja. Ich glaube, für Werder Bremen geht es nach wie vor, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben und sich irgendwie ins Mittelfeld reinzuspielen.
Ja, es muss ja nochmal sagen, es war, glaube ich, ein ganz schwieriger Sommer für Werder Bremen. Sie hätten ja Ole Werner behalten, muss ja auch sagen.
Wir sehen hier noch ganz kurz nochmal die Tabelle, aber mach weiter,
Frank. Ja, Sie hätten ja Ole Werner gern behalten, muss ich auch nochmal sagen. Er hat einfach überragende Arbeit gemacht in Bremen. Er hat die Mannschaft nach diesem Abstieg 2021, vergessen war immer, hat er übernommen. Da waren sie, glaube ich, auf Platz 11 im November, hat er noch zum Aufstieg geführt. Er hat dann 2 Jahre an Europa gekratzt und da hat er noch dieses Zitat hinterlassen, wir spielen hier in Europa und bezahlen wie ein Abstiegskandidat. Man muss ja die wirtschaftlichen Voraussetzungen einfach, das finde ich nochmal sehr wichtig, das einfach nochmal einzuordnen. Wir haben ja vorhin über den FC Bayern geredet, da ist der gesamte Personalaufwand der FC Bayern AG liegt bei 396 Millionen Euro. Mhm. 306, das ist ungefähr der Jahresumsatz von Eintracht Frankfurt. Nur damit wir die Relation mal haben, ich glaube bei Werder Bremen, eben mal gesprochen, 42, 43, 41 Millionen. Das ist ungefähr 1/10 des FC Bayern. Der Verein hat eben durch Corona, durch den Abstieg, immense wirtschaftliche Schwierigkeiten gehabt, eine Anleihe aufgelegt, einen Kredit aufgenommen und die Daumenschrauben, Fritz, das können Sie ja gleich nochmal sagen, sind immens in Bremen, einfach diesen Sommer auch gewesen. Man hat Leistungsträger, Romano Schmid, glaube ich, wäre ein Verkaufskandidat gewesen, Jens Day, sind beide nicht gegangen, sind geblieben für Werder Bremen gut, aber hat keine Transfererlöse erzielt.
Da sind andere gegangen.
So, dann hat man Michael Zetterer dann noch verloren, kurz vor Transferschluss. Dann war dieses Pokal aus und es waren noch keine Neuzugänge da. Ich habe die Spiele in Frankfurt gesehen, muss sagen, ich bin gebürtiger Bremer. Ich habe mir große Sorgen gemacht um meinen, sage ich offen, Herzensverein. Ne? In der Verfassung, in der sie waren. Dann kam noch der Transferende, dann kamen Transfers wie Sugawara, wie Cameron Pertas, auch Boniface, kommen wir nochmal zu. Und das hat sich jetzt stabilisiert, neuer Trainer und es ist im Entstehen. Aber dass wir mit Werder Bremen über Europa reden, ich glaube, das verbietet sich vor diesen wirtschaftlichen Voraussetzungen. Aber
wenn ich das nur vielleicht nur einhaken darf, ihr seid geworden 13., 8. und 9. und wart in den zwei letzten Jahren, ging es um den letzten Spieltag. Dann kommt ein Trainer, Horst Steffen, der steht ja eigentlich für schönen Ballbesitzfußball, das hat er in Elversberg gezeigt. Und ich glaube, viele haben sich Sorgen gemacht, auch viele Werder-Fans, weil ihr ja bis zur letzten Woche, und da habt ihr ja nochmal spektakulär auch nachgekauft, weil von den Namen so ein bisschen wenig da war. Wenn ich jetzt die ganzen Zwänge höre, wenn die Zahlen da sind, muss man sagen, habt ihr ganz gut gepokert, weil in der letzten Woche ist er dann wirklich mit Puertas, mit Boniface, da ist schon richtig Qualität einfach nochmal gekommen.
Und einen Torwart haben sie auch noch geholt, der ganz gut hält.
Also erstmal vielen Dank für die Einordnung, da habe ich wirklich nichts hinzuzufügen. Das war schon sehr gut, aber für uns war es natürlich auch, wir mussten auf viele Dinge natürlich auch reagieren. Wir hatten ein unheimliches Verletzungspech in der Vorbereitung. Das ging direkt los in der ersten Woche mit dem Kreuzbandriss von Mitchell Weiser. Die anderen Jungs, die sich dann noch verletzt haben. Unser Plan war es auch nicht, 2 Außenverteidiger zu verpflichten. Da mussten wir einfach auch auf die Verletzungen von Maxi Wöber und Olivier Demann auch reagieren. Trotz alledem ist es schon so, dass wir natürlich ein Stück weit, und das ist mir auch immer wichtig, wir wollen Mut haben, auch ein Stück weit Mut zum Risiko haben, aber wir müssen auch kreativ sein. Und wir haben mit Sam Banguda natürlich relativ frühzeitig einen Transfer aus absoluter Überzeugung getätigt, wo wir auch für unsere Verhältnisse einiges an Geld in die Hand genommen haben. Und dass wir aber diesen
in dieser Region da nicht noch eins, zwei, drei weitere Transfers machen können, das war auch klar. Von daher mussten wir über Laien gehen. Wir hatten vieles vorbereitet. Trotz alledem war in diesem Sommer extrem viel Geduld gefragt.
Wollte ich ganz kurz noch mal zu der Trainergeschichte fragen. Als du das letzte Mal hier warst, habe ich dich gefragt zu Ole Werner. Und du hast gesagt, wir sind absolut überzeugt von ihm, wir wollen mit ihm weitermachen. Zwei Monate später hat man gesagt, wir müssen uns jetzt endgültig trennen, weil er nicht verlängern wollte. Mhm. Hast du zu dem Zeitpunkt, als du hier saßt, eigentlich schon geahnt, dass es nicht weitergeht?
Nein, weil zu dem Zeitpunkt war es ja so, es war ja ganz klar und es war ja auch offen kommuniziert von uns, dass wir ganz gerne den Vertrag verlängert hätten. Und für uns als Verein ist es auch enorm wichtig, eine Planungssicherheit zu haben. Dann kommst du irgendwann an einen Punkt, dann setzt du dich an den Tisch, dann hast du vielleicht auch unterschiedliche Vorstellungen, was den Kader angeht. Ole hat mir dann auch klar gesagt, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird. Und dann war es einfach an einem Punkt, wo ich dann auch gesagt habe, wir haben gut zusammengearbeitet. Wirklich, wir sind sehr dankbar Ole gegenüber für die Arbeit, die er bei uns gemacht hat. Sie haben es gerade auch sehr gut eingeordnet. Trotz alledem bist du dann an einem Punkt, wo du dir Gedanken drüber machst, gehst du den Weg weiter oder gehst du nur Veränderungen ein. Und wie gesagt, große Dankbarkeit Ole gegenüber. Trotz alledem war von uns aus der Führung heraus die Überzeugung da, dass wir einen Trainerwechsel vollziehen sollten, um dann ein Stück weit auch für die Zukunft besser planen zu können.
Okay, da haben wir das nochmal geklärt. Schauen wir mal auf das Tor von euch gestern. Du hast den Spieler schon angesprochen, für den ihr auch ein bisschen ins Risiko gegangen seid finanziell. Aber was er kann, sieht man regelmäßig. Das war das 1:0 gestern. Toller Abschluss. Was bringt er für Qualitäten? Was bringt er euch? Was gibt er der Mannschaft über das hinaus?
Also Sam, muss man sagen, er hatte auch keinen einfachen Start bei uns, hat ja noch die Club-Weltmeisterschaft mit absolviert, auch wenn er da nicht zum Einsatz gekommen ist. Kurzer Urlaub, dann kam er zu uns, hat sich dann eine kleinere Verletzung zugezogen und für uns war es auch wichtig, ihn dann ja, Richtung 100% zu bringen. Er hat eine enorme Leichtfüßigkeit, er geht ins 1:1, er ist frech, arbeitet auch gut mit nach hinten, setzt seinen Körper gut ein und so ein Stück weit. Diese Technik, die er hat, gepaart auch mit dem Verständnis, seinen Körper einzusetzen. Er hat immer den Körper zwischen Gegenspieler und Ball. Es ist unheimlich schwierig, ihn auch vom Ball zu trennen. Ja, und er hat ein enorm großes Potenzial. Da muss man ja auch sagen, er ist noch ein junger Spieler, für den wir sicherlich viel Geld ausgegeben haben, aber auch mit einem Auslandswechsel verbunden. Das braucht sicherlich etwas Zeit, aber wir freuen uns, dass er bei uns ist und er hat es ja auch schon in den vergangenen Wochen auch nachgewiesen, wie wertvoll er auch für uns sein kann.
Also ich muss sagen, ich war tatsächlich ein bisschen skeptisch, als ihr ihn geholt habt, weil ich dachte, boah, 10 Millionen für einen Spieler, da könnte Werder vielleicht auch 2, 3
vielleicht waren es ja sogar 12 oder so.
Vielleicht auch ein paar mehr holen, aber ihr habt natürlich die Perspektive mit ihm, ne? Zu sagen, also da soll eine Wertentwicklung entstehen und das ist ja auch was für Werder Bremen extrem wichtig ist. Worüber bekommen wir dann eben auch nochmal Geld in die Kasse? Und das sieht man, also was in dem steckt und dass er sich für Werder entschieden hat. Also wir können froh sein, dass wir ihn in der Bundesliga haben.
Das ist das Entscheidende, aber auch ein guter Punkt. Wir müssen in Potenzial investieren. Und wir haben einige junge Spieler, die wir jetzt auch aus der U19, die letztes Jahr eine hervorragende Saison gespielt haben, in den Profikader hochgezogen haben. Dazu mit
aber gibt es nicht die Sorge bei euch auch im Verein, dass man sagt, auch für die Summe, da müssen wir aber einen fertigen Spieler kriegen eigentlich. Da müssen wir für 10 Millionen, da muss doch einer, der uns was garantiert.
Ja,
also,
ja schon. Aber wenn man sich den Transfermarkt im Verhältnis ansieht, sind für uns in 10 Millionen viel. Im Verhältnis ist für das Potenzial, was wir da, also aus voller Überzeugung, was wir da gekauft haben, finde ich, ist es noch, also kann man
10 Millionen ist das neue ablösefrei sozusagen.
Ja, vielleicht ist das
nicht ganz, sagen,
aber vielleicht ist das ja genau der Drahtseilakt, der in Bremen vollbracht werden muss. Sie können einen Transfer machen, 10 Millionen. Ich habe zumindest auch gehört, dass diese Ablöse sogar über 4 Jahre gestreckt wird. Und Werder Bremen hat ja ein mittelständisches Konsortium, die, glaube ich, so 25 Millionen reingegeben haben, Investitionen in den Kadern. Sonst wäre das ja gar nicht möglich gewesen. Aber Werder Bremen kann einen dieser Transfer machen. Eintracht Frankfurt macht derzeit 4 oder 5, weil sie einfach
20 sogar.
Weil sie in eine andere Region gekommen sind. Da muss man mal sagen, 2016 waren ja Frankfurt und Bremen noch auf einer Stufe, haben beide noch um diesen Relegationsplatz gekämpft. Und Frankfurt hat dann mit vielen klugen Transferentscheidungen den Schwung nach oben mitgenommen, die 2 Cupsiege angesprochen. Aber Werder Bremen ist da eben noch nicht. Und deswegen müssen diese Transfers eben unbedingt sitzen.
Ich wollte ganz kurz mal zu Katharina geben, weil natürlich, wenn In jedem Kader gibt es Härten, dass manche Spieler jetzt draußen bleiben, wie zum Beispiel Leo Bittencourt. Und dann ist auch der Trainer gefragt. Du hast da was beobachtet, ne?
Ja, diese Szene, die lief da hinten ja auch die ganze Zeit schon bei euch im Hintergrund. Aber wir wollen uns die nochmal exemplarisch angucken. Denn das ist ja eine auch der großen Qualitäten von Horst Steffen, sowas zu moderieren, diese menschliche Seite, die er da hat. So ein bisschen auch diese Vaterfigur, die da vielleicht durchkommt, diese Empathie zu zeigen, wenn da ein Spieler mit dabei ist, der bislang nur einen Startelf-Einsatz hatte, jetzt gegen St. Pauli gar nicht zum Einsatz kam mit Leo Bittencourt, dann hier, wir schauen mal zu, den haben wir so ein bisschen Herz irgendwie am Kopf. Also das gehört letztlich auch bei einem Horst Steffen dazu und sicherlich auch eine seiner, wie ich gerade gesagt habe, großen Qualitäten. Ich weiß nicht, wie Clemens Fritz das sieht.
Ja. Ist sowas auch ein Faktor gewesen für euch, um sich für ihn zu entscheiden?
Nein, definitiv. Also natürlich von der Art und Weise, wie er Fußball spielen will, dieses intensive, offensive, mutige Spiel, was wir auch spielen wollen bei Werder, aber natürlich auch die menschliche Art. Und er hat wirklich ein sehr, sehr gutes Gespür für jeden Einzelnen. Und das war ja auch nicht die erste Szene jetzt mit Leo, der ja für uns ein enorm wichtiger Spieler ist. Und Leo hat in den vergangenen Jahren wirklich toll performt. Er ist auch nach wie vor sehr, sehr wichtig. Aber es ist natürlich jetzt vielleicht auch ein Stück weit eine andere Rolle. Er hat einen unheimlichen Impact in der Kabine und ich muss wirklich sagen, es ist bemerkenswert, wie er auch seine Rolle ausführt. Aber es ist umso bemerkenswerter auch, wie Horst mit Spielern umgeht, die vielleicht nicht zum Einsatz gekommen sind oder die wenig Einsatzzeiten in den vergangenen Wochen hatten. Das ist ihnen enorm wichtig, da auch in den Dialog zu gehen, den Jungs das zu erklären. Einfach auch diese Wertschätzung jedem Einzelnen im Kader zu geben. Und da ist er wirklich herausragend und hat wirklich ein sehr, sehr gutes Gespür für.
Clemens, ich finde, dass Horst Steffen ein richtig guter Trainer ist. Ich finde, dass es auch passt zu Werder, der in AW er spielt. Jetzt haben wir gerade über die finanziellen Zwänge gesprochen. Ich meine, vor 20 Jahren war Werder der Bayern-Konkurrent eigentlich. Und wir haben eben auch darüber gesprochen, da warst du noch nicht da, wie schwierig es ist für Vereine, Traditionsvereine. Gladbach hat auch mal dran geschnuppert, waren selbst in der Champions League. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger. Frankfurt hat es dauerhaft geschafft. Was habt ihr denn eigentlich für eine Vision oder welche muss man entwickeln? Du hast gerade gesagt, ich kaufe einen für 10 Millionen, der eigentlich wahrscheinlich viel mehr irgendwann wert ist. Aber ihr müsst ja auch Werte generieren. Und zum Beispiel ein Dukes hat 3 Jahre über 20 Scorerpunkte gemacht. Den musstet ihr jetzt, wenn stimmt, für knapp 2 Millionen abgeben. Damit kannst du ja jetzt auch keine großen Sprünge machen, obwohl der vielleicht noch ein bisschen mehr wert war. Das heißt, du müsstest 4 oder 5 von der Kategorie Mangula verpflichten, verkaufen und dann kannst du andere Ziele mal anpeilen?
Ja, für ja.
Können wir nicht. Also wir können keine 4 oder 5 verpflichten. Deswegen ist es für uns umso wichtiger natürlich, dass wir auch aus dem Leistungszentrum oder dass wir im Leistungszentrum einen guten Job machen, dass wir unsere Jungs gut ausbilden. Wir haben mit Karim Koulibaly einen Spieler, der sich nicht nur gezeigt hat, dass er in der Bundesliga spielen kann, er ist zu einer enorm wichtigen Komponente in unserem Kader geworden. Denn Patrice Jovic, der gestern eingewechselt wurde, Mio Backhaus, der leider aktuell verletzt ist. Also wir müssen aus uns heraus natürlich auch Werte schaffen im Leistungszentrum, gute Arbeit leisten, um dann eben auch zu verkaufen. Und wir als Werder, wir müssen Werte schaffen für uns. Und es ist ja auch klar, und klar, natürlich die Pandemie, Corona, das hat alle betroffen. Uns kam natürlich dann noch der Abstieg dazu, wo wir heute noch 10 bis 15 Millionen TV-Geldern auch hinterherlaufen, die uns natürlich auch wehtun. Wenn du dann innerhalb von 5 Jahren dich dann wieder so ein bisschen, so ein Stück weit etablierst, kommt da auch wieder ein bisschen mehr Geld bei rum. Trotzdem ist es für uns wichtig, nach wie vor gute, kreative Arbeit auch zu leisten und junge Spieler zu entwickeln, um auch Werte zu schaffen.
Wir sprechen gleich weiter über den SV Werder Bremen. Eine Strategie ist ja auch, kluge Laien zu machen. Victor Boniface wurde wirklich in letzter Minute geliehen von Bayer 04 Leverkusen. Aber sind sie nicht alle sicher, dass das Ding aufgeht? Da ist ein gewisses Risiko eben auch mit dabei. Und wir sprechen auch über deinen Namensvetter, Vecki, über Sandro Wagner, der so ein bisschen einen Befreiungsschlag hingelegt hat mit dem Sieg gestern seines FC Augsburg. Jetzt für Sie gut aufpassen, Urlaubsbonus mitnehmen, viel Erfolg beim Gewinnspiel und wir sind gleich zurück hier im Doppelpass. Willkommen zurück zum Doppelpass hier bei Sport 1. Hall 1, Hajo von Adel und Band machen nach wie vor Stimmung, genauso wie unser Publikum. Und wir diskutieren in unserer Runde weiter über den SV Werder Bremen. Victor Boniface hätte gestern fast noch ein Tor gemacht. Gucken wir mal drauf auf diese Szene. Also die Maximalgeschwindigkeit, Stefan, da kann er sich noch ein bisschen verbessern, oder?
Definitiv.
Die liegt normal bei 33. Gestern hatte der noch nicht mal 30 km/h drauf.
Ja, da hat er eigentlich ganz gut Vorsprung.
Ja, normalerweise, wenn er seinen absoluten Top-Speed hat und 100% fit ist, dann muss er da gar nicht in die Zweikämpfe, sondern dann läuft er blank auf den Torwart zu. Tut sich nach wie vor ein bisschen schwer, aber jetzt hast du die Länderspielpause, wo du vielleicht daran arbeiten kannst oder daran arbeiten
musst. Hat der körperlich noch einen Rückstand?
Ja, muss man einfach sagen. Aber man muss ja auch ehrlicherweise sagen, wenn Viktor Boniface in den letzten Wochen und Monaten an sein Leistungsoptimum rangekommen ist, dann hätten wir ihn jetzt nicht in Bremen. Und für uns war das schon klar, dass wir mit ihnen arbeiten müssen. Und da kann ich auch nur Horst Steffen und seinem Team ein großes Kompliment aussprechen. Sie arbeiten sehr, sehr intensiv mit ihm. Sie sind viel im Austausch, viel im Dialog mit ihm. Und es ist ja auch eine Chance für ihn, sich in Bremen wieder zu zeigen, sich in Bremen hundertprozentig fit zu machen. Aber uns bringt es auch nichts, wenn wir Viktor jetzt einfach reinschmeißen, halb fit oder 80% fit, wie auch immer. Wir arbeiten mit ihm weiter, wir sind überzeugt von ihm und ich bin total überzeugt, dass wir noch eine Menge Spaß mit ihm haben.
Vielleicht kannst du mir helfen, weil vor der Saison in der Wechselphase war er zum Medizincheck in Mailand, beim AC Mailand, ist da durchgefallen. Da denkt man ja immer, okay, da ist irgendwas wirklich Schlimmes oder irgendwas nach der Kreuzbandrisse schon ist nicht okay. Bei euch ist er dann durchgekommen.
Das heißt nicht, dass unsere Ärzte keine Ahnung haben.
Ja, also ich oder die in Italien.
Nein, irgendwie. Aber das ist doch ein Riesenunterschied, ob du 25, 30 Millionen für den Spieler ausgibst. Das ist, glaube ich, eine Summe, die im Raum stand, als er bei AC Mailand den Medicare-Check gemacht hat, oder ob du über eine Laie sprichst. Und für uns war klar, dass wir vielleicht auch ein Stück weit ein Risiko eingehen, weil er nicht bei seinem hundertprozentigen Level ist. Trotzdem haben wir den Anspruch und auch die Überzeugung, dass wir ihn dahin bringen können. Und natürlich hat er das ein oder andere Bewegchen im Körper. Wir müssen da über Belastungssteuerung eben auch kommen. Trotz alledem trauen wir uns das zu. Und wie gesagt, also wir freuen uns, dass er einen wichtigen Platz in unserer Kabine einnimmt. Und wir wollen ihn auch dahin bringen, dass er auch einen wichtigen Platz auf dem Platz einnimmt.
Also ich glaube, wenn er den auf die Straße wirklich bekommt, mit seinen PS, mit der Fitness und mit seinen Qualitäten und der, keine Ahnung, sagen wir mal so 8 bis 9, 10 Scorer in der Saison liefert, dann ist es eine fantastische Laie für Werder Bremen. Also deswegen, du kannst dem ruhig noch ein bisschen Zeit geben, wenn du den dann wirklich am Ende knackst. Und dann kommen wir aber vielleicht auch auf den Charakter und nicht nur auf den Körper zu sprechen. Ne? Und da ist dann Horst Steffen.
Ja, und da können wir vielleicht gerade noch einen Beitrag noch mal einspielen, weil natürlich gibt es ein paar Fragezeichen, was seine Fitness, was so die sportliche Perspektive angeht, aber auch sein sich Bewegen im Social Media lässt einige Fragen offen. Norman Soleder, so schaut's aus.
Viktor Boniface in Bremen klingt wie ein Aprilscherz, ist aber die reine Wahrheit. Der Meisterstürmer hier rechts von der Schale will jetzt tatsächlich für Werder die Liga in Grund und Boden schießen. Für ganz kleines Geld leiht sich Bremen einen Mann mit ganz großem Potenzial und leider mit einer noch größeren Krankenakte.
Bei jedem Transfer gibt es irgendwelche Risiken.
In Mailand ist Boniface durch den Medizincheck geflogen. Bremen geht das Risiko ein und will ihn halt notfalls im Training sorgsam wie ein rohes Ei behandeln. So schaut's aus. Rund 3 Millionen hat das Boniface-Gesamtpaket gekostet. Ein Schnäppchen, wenn's klappt. Und was Werder gar nicht wusste, ohne Aufpreis bekam man einen genialen Internetlyriker dazu, dessen Poesie einfach unter die Haut geht. Hören Sie selbst. Das Leben ist wie ein Schuh. Du kannst keine Kuh trinken, weil die Erde eine Karotte ist. Seit Andi Bremes hast du Scheiße am Schuh, ist das Thema Schuh nicht mehr so feinfühlig behandelt worden. Was will uns aber der Autor damit sagen? Keine Ahnung, das wird uns aber gleich Clemens Fritz erklären. So schaut's aus. Der Boniface ist einfach gern im Internet aktiv. Was soll's?
In der Freizeit kann ja jeder machen, was er will. Nicht alles, aber ich glaube nicht. Also wir haben keine Probleme damit, wenn jemand PlayStation spielt und sich zu Hause erholt.
Doch Boniface spielt auch gerne mit Worten und überrascht mit Vorschlägen über Zwischenmenschliches. Such dir ein oder zwei Frauen, höchstens 3 Frauen. Oder wenn du viel durchmachst, sind 4 auch okay. Clemens Fritz hätte sich da wahrscheinlich gewünscht, dass Boniface bei der PlayStation geblieben wäre. Sagen wir so, er muss sich halt in Bremen erst noch zurechtfinden. Gegen Bayern wurde sein Tor aberkannt? Gegen St. Pauli hat's auch knapp nicht geklappt. Doch wenn er erst in Form kommt, dann klingen seine Gedichte bald vielleicht so. Das Leben ist wie ein Schuh. Ich knall aufs Tor wie eine Kuh. Die Karotte bleibt in der Erde, bis ich Torschützenkönig werde. So schaut's aus.
Ja, ein, wie ich finde, unterhaltsamer Typ. Ja? Aber was meint er mit diesen Texten? Was will er uns damit sagen?
Ich würde mal behaupten, dass wir alle schon mal in einer Galerie gewesen sind, vor einem Kunstwerk der abstrakten Kunst standen, ja, und uns gefragt haben, was will uns der Künstler eigentlich damit sagen. Ja. Das ist doch bei Boni genauso. Ich frage mich dann auch, oder wir bei Werder fragen uns auch, was will er uns damit sagen?
Aber ihr könnt ihn ja wirklich fragen. Ich kann ja nicht zu dem Künstler, wenn ich im Museum... Also was hast du ihn mal gefragt? Was heißt das? Was bedeutet das?
Darüber habe ich ehrlich gesagt nicht mit ihm gesprochen. Aber ich finde, es ist auch wichtig, auch mal Dinge wegzulächeln, nicht alles zu hoch zu hängen. Und für uns ist es wichtig, in Bremen, solange das in den Werder-Kompass, in die Werder-Werte oder zu den Werder-Werten passt, ist das auch total okay. Und es ist ja auch eine andere Generation. Die Jungs auf Social Media und anderen Plattformen, die sind halt unheimlich aktiv. Ich verstehe das auch nicht alles, ehrlicherweise. Ich will es auch gar nicht alles verstehen. Aber wenn was passiert, wo wir reingehen müssen, dann werden wir das auch tun.
Ja, aber bei der Karotte und dem Schuh und der Kuh oder was weiß ich was, finde ich, ist auch nicht so gefährlich. Aber Stefan, ist das was du einfach mitkaufst mit Viktor Boniface, dass du sagst, ja okay, das gehört irgendwie offensichtlich dazu bei ihm, damit er sich wohlfühlt, er braucht seinen Spückes oder so? Und
also ich habe es auch nicht verstanden mit der Karotte und hast du nicht gesehen.
Ja.
Ob es dazugehört, ich weiß es nicht. Das ist schon schräg, finde ich. Das ist aber wirklich schräg.
Das Entscheidende ist doch, wie er sich in der Kabine verhält.
Ja,
wie er sich seinen Mitspielern gegenüber bewegt, verhält, artikuliert. Und für die Medien ist das doch immer toll. Da haben sie
absolut
wieder was zu,
aber,
zu schreiben.
Aber
zu
der redet so nicht in der Kabine, oder?
Das verstehen die anderen ja auch nicht.
Aber man
er
muss
spricht halt, schon so, dass sie es alle verstehen.
Ja, aber man muss hat halt heute noch was okay getwittert. Nur auch nochmal Lyrik. Even if tomato no red. Also auch wenn eine Tomate nicht rot ist. Cow can't be snake. Eine Kuh kann keine Schlange sein. Because potato and jam are not siblings. Weil Kartoffel und Marmelade keine Zwillinge sind. Also, ich freue mich, wenn du uns irgendwann mal sagst, was er uns damit sagen will.
Sehr kreativ, ich werde mal nachfragen.
Aber die Themen sind immer ähnlich. Ne? Es geht sehr viel um Tiere. Und
ja, um die Kuh kommt mehrfach vor.
Aber wenn wir
sowas
natürlich noch mal drauf schauen, der Grat ist natürlich schmal. Also ich habe aus Leverkusen über Simon Rolfes gehört, die wollten ihn tatsächlich auch nicht mehr, weil das in der Kabine auch nicht mehr gut ankam. Und wenn es natürlich zum Störfaktor wird, weil eben die Leistung nicht stimmt. Und ich muss sagen, nach der Einwechslung gestern, ich habe das Spiel auch gesehen auf Sky und war ich schon ein bisschen erschreckt, in welcher Verfassung er ist. Wir haben diese eine Szene gesehen, da gab es noch eine andere Szene, wo ein Fehlpass spielt. Also da ist er weit weg von aber dem, was er...
Auf der anderen Seite... Wenn er das Tor macht zum Schluss,
jubeln
dann
reden wir
hier auch wieder ganz anders.
Gut, das gegen ist die ja, Bayern hat er auch das Abseits.
Gegen die Bayern
also das Abseits,
das ist ja auch eine Qualität.
Lauf, ja, aber Clemens, wir müssen natürlich sagen, ihr habt mit Naby Keita schon mal einen Star geholt nach Bremen, der eigentlich nicht zu bekommen war, der dann eben nicht weitergeholfen war. Und es ist natürlich so, die Medien haben immer dazu gefragt, was ist mit Naby Keita, was ist mit Naby Keita, war gar nicht mehr der Fokus auf die Mannschaft. Und wenn hier jetzt auch jede Woche fragt, was ist mit Viktor Boniface, geht völlig unter, dass zum Beispiel Romano Schmid gestern als Neuner ein super Spiel gemacht hat und gerackert und geschuftet hat. Und darüber wird dann gar nicht mehr geredet. Wir reden jetzt schon wieder hier eine Viertelstunde über Viktor Boniface, aber ist eigentlich gar kein Faktor für Werder Bremen. Ich sage nur, der Grat ist schmal, dass so einer dann eben auch...
Tomato no red,
sage ich. Nein, definitiv. Wir lernen ja auch aus unseren Fehlern. Und man muss sagen... Bei Viktor ist das Risiko weitaus überschaubarer als damals auch bei Naby Keita. Das muss man, okay. Ich habe ja eben auch eine Zahl, oder wir alle haben ja auch gerade eine Zahl hier in dem Bericht gehört.
Die ist nicht so ganz falsch, ne?
Die ist nicht so ganz richtig.
Nicht so ganz richtig? Also ist es zu hoch?
Liegt schon drunter.
Also ich sag mal so, wenn ich das schreiben würde,
ja,
dann müsste ich mir einiges anhören von meiner Mutter.
Ob ja, und von mir auch.
Ob alles bei mir richtig ist und so weiter. Das ist schon... Also wenn du zwar sagst, das gehört dazu, bin ich der Meinung, das wissen wir von allen Bundesligisten, dass sie da wirklich einen Riegel vorschieben bei solchen Dingen mit Social Media, dass sie da extrem aufpassen.
Aber es tut jetzt keinem weh. Also es ist jetzt kein, es ist nicht irgendwie menschenfeindlich.
Nein, oder sonst überhaupt
wie gar nicht.
Nein,
so, es ist einfach nein, nur,
das sage ich jetzt.
Es ist nur
ja,
Gaga.
Wir reden ja darüber. Vielleicht sind wir die Schrägen.
Vielleicht. Meinst du, wir müssen es einfach ignorieren?
Vielleicht machen wir es zu groß auch.
Ja.
Hier.
Was macht ihr?
Vielleicht wird es auch zu groß gemacht, ganz einfach auch. Und er ist halt ein, weiß ich nicht, es ist ja, hat ein Stück weit was mit Kreativität zu tun.
Ja.
Keine Ahnung. Und für ihn ist es wichtig. Und er hat das ja auch mal gesagt, dass er Leute in Afrika eben auch erreichen will. Und von 10 Posts gehen halt 9 in die Richtung. Und dann kommt mal so ein künstlerischer,
aber ich
poetischer
finde,
Post dazu.
Haben wir nicht, Flo, waren wir nicht sogar mal selber zusammen bei einem Europapokalspiel bei Saint-Gilloire
und ja,
haben ihn damals gesehen.
Überragend.
Da habe ich auch gedacht, was ist das denn für eine Rakete? Das muss man schon ganz klar sagen, vor allem von der körperlichen Präsenz. Und ich glaube, das ist ja jetzt keine neue Erkenntnis, weil es alle hier auch schon gesagt haben. Es ist tatsächlich ein ganz, ganz schmaler Grat. Wenn du als Werder diesen Spieler jetzt bekommst, dann muss ja was schiefgelaufen sein bei ihm zuvor.
Ja.
Er hat ja immer dieses Duell mit Schick gehabt, wo der Trainer dann eher auf den gesetzt hat, dann die körperliche Fitness. Und bei Keita war es ähnlich, wobei Keita...
Ja, aber Keita ganz anderes Alter.
Wollte ich sagen, und ein ganz anderes Profil. Der kam ja fast nur übers Laufen und über dieses Ding. Und bei Boniface... Beim Abschluss hat man ja gesehen, also du hast das Gefühl, er schafft es gar nicht bis in den Strafraum, aber was er da macht, das ist ja Wahnsinn. Ne? Also ich glaube, deshalb ist es ein ganz anderes Anforderungsprofil auch als Cater.
Ich glaube, bei dem muss es auch Klick machen, bei Boniface. Das ist ja genau das, was du sagst. Es ist jetzt so seine Chance, wieder den nächsten Schritt zu machen. Ja? Wieder raus aus Bremen und dann ja, Richtung Europa, was auch immer. Deswegen, mich würde mal interessieren, wie ist denn der Zugang von Horst Steffens?
Mhm. Weil das ist, glaube ich, eine Schlüsselfigur
absolut.
Jetzt.
Absolut.
Ne?
Also wir haben über Horst Qualitäten gesprochen, dass er eben ein Menschenfänger ist, kriegt er ihn? Und vor allem wie? Also in den Hintern treten oder streicheln oder was braucht Viktor?
Ich glaube, das ist so situationsbedingt ganz einfach auch. Aber da hat Horst ein enorm gutes Gefühl. Er hat schon einige Gespräche auch mit ihm geführt und da ging es nicht immer darum, ihn in den Hintern zu treten. Ab und zu muss man ihn auch mal streicheln.
Er ist ja auch sensibel, ne?
Also ja, genau. Er ist schon auch ein introvertierterer Typ, das muss man sagen. Trotz alledem, wenn man ihn in der Kabine sieht, er hat immer ein Lächeln im Gesicht. Er hat so eine gewisse lockere Art, eine lockere Leichtigkeit, aber auch, und das auch nochmal ganz deutlich, ne, ihm muss ganz einfach auch bewusst sein, dass es eine Chance ist für ihn. Mhm. Weil es gibt auch eine Zeit nach Bremen, es gibt eine Zeit nach Leverkusen und deswegen ist es unser Anspruch, gemeinsam mit ihm, ihn in die bestmögliche zur Verfassung zu bekommen, weil dann ist er für uns auch unheimlich wertvoll.
Also die Endgeschwindigkeit wieder ein bisschen hochkriegen und dann haben wir alle bei ihm schon gesehen in den Jahren, die er in Saint-Gilloise und bei Leverkusen war, was er zu leisten imstande ist. Und wenn er das im grünen Trikot bringt, dann ist es eine sogenannte Win-Win-Situation. Ein Spot und dann sind wir wieder zurück in 89 Sekunden hier im Doppelpass. Bis gleich. Welcome back. Willkommen zurück zum Doppelpass. Wir haben bei Bremen jetzt relativ lange über Viktor Boniface gesprochen, haben das Thema aber abgeschlossen. Du hast vorhin, Frank, mal so ein bisschen die Finanzkennzahlen, das, was man für den Lizenzspielerkader ausgeben kann in Bremen, genannt im Vergleich zum FC Bayern München. Und du selbst, Clemens, hast mal ein Zitat, das wir jetzt einblenden können, losgelassen, was so in Richtung, wir brauchen noch mehr Solidarität letztlich, Verteilungsgerechtigkeit geht. Da haben wir es nochmal drauf. Es braucht dringend mehr Solidarität in der Liga, wenn wir nachhaltig konkurrenzfähig bleiben wollen. Wie meinst du das? Auf Werder Bremen bezogen oder generell die Leistungsfähigkeit der Bundesliga im internationalen Vergleich?
Nein, grundsätzlich. Also zunächst einmal wollen wir uns ja nicht mit den Bayern vergleichen. Das wäre sehr vermessen. Trotz alledem sage ich auch immer, wir haben die gleichen Probleme wie Bayern München. Wir wollen in der Bundesliga konkurrenzfähig bleiben und Bayern natürlich in der Bundesliga, aber auch international. Und die wirtschaftliche Lücke, die wird halt immer größer. Mhm. Und da müssen wir aufpassen, weil im Endeffekt geht es doch darum, dass wir alle einen spannenden Wettbewerb sehen wollen, haben wollen. Du hast es vorhin schon gesagt, die letzten... keine Ahnung, oder vor 15, 20 Jahren hatten wir das noch, gerade wenn es um die deutsche Meisterschaft ging. Abstiegskampf ist nochmal was anderes. Aber ich glaube, dass das enorm wichtig ist und dass wir aufpassen müssen in der Zukunft, dass der Wettbewerb nicht unattraktiv wird.
Also
aber
ich glaube, machen wir das? Ganz, ganz wichtiges Thema. Ich finde auch gut, dass wir das hier in dieser Runde ansprechen und auch, dass vielleicht Steffen Merkel und Marc Lenz hier mal zuhören, die DFL-Geschäftsführer. Wir brauchen eine andere TV-Geldverteilung. Aus meiner Sicht müssen wir es so machen, dass wir 50% der nationalen TV-Gelderlöse gleichrangig verteilen. Dass jeder Club denselben Sockelbetrag bekommt. Davon sind wir in Deutschland ganz weit weg, ist aber ein Modell, was England fährt. Wir müssen ja sehen, dass durch die Champions League der FC Bayern, Borussia Dortmund alle jetzt mitspielen, fast 100 Millionen Einnahmen haben. Beim FC Bayern, Borussia Dortmund sind 50 Millionen durch die Club-WM draufgekommen. Das
die
ist also eine
vier
Summe.
Jahre sind aber schon mal zementiert.
Die sind zementiert, aber das ist ja eine Summe, das ist der Gesamtetat von Werder Bremen. Und es kann nicht sein, dass der 1. FC Köln, Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach, Hamburger SV im Grunde gar keine Chance mehr haben, überhaupt in die Champions League zu kommen. Wir haben einmalige Ausreißer jetzt mit Eintracht
Frankfurt. Aber die Bayern sagen, der Aufsteiger in die Premier League kriegt wesentlich mehr TV-Gelder als wir. Also das ist genau diese Diskussion, national, international.
Aber Flo, da muss man ja auch sagen, in England ist ja die ganze Nahrungskette eine andere. Da hat natürlich Tottenham viel mehr Geld als die Bayern.
Wir haben ja auch 4 Milliarden zu verteilen und wir 1 Milliarde.
Aber ein guter Spieler in England, der hat Angebote von City, von United, von Liverpool, von Chelsea, von Arsenal, von Tottenham. Ich könnte sie alle aufzählen. Während, gut, Wirtz ist jetzt mal eine Ausnahme und Woltemade war zu teuer. Aber wenn in Deutschland die Bayern einen wollen, dann hat doch kein anderer Club eine Chance. Und da geht es doch auch um die Schere. Du hast gerade eben von den Kennzahlen gesprochen. Die Bayern haben einen Umsatz, der ist, glaube ich, nah an der Milliarde. Die Nummer 2.
Der ist über eine Milliarde gewesen.
Borussia Dortmund kommt noch nicht mal an die 500 Millionen. Wo ist denn da noch der Wettbewerb? Also da bin ich vollkommen, und du sagst gerade die Club-WM, da steigen Mannschaften wie der FC und der HSV auf, die haben weniger zum Etat, als die allein bei einer Club-WM verdienen. Ja. Das kann nicht im Sinne des Wettbewerbs sein.
Ich muss es auch nochmal sagen, kann auch nicht sein, dass wir vor einer Saison im Grunde wissen von diesen ersten 4 Champions-League-Plätzen, dass von Leverkusen, Leipzig, Dortmund und Bayern 3 von diesen 4 immer reinkommen. Wir haben einen Ausreißer gehabt, Eintracht Frankfurt, im Vorjahr war es VfB Stuttgart, einmal schafft es Union Berlin, die schaffen es aber alle nur einmalig. Also von diesen 4 Plätzen sind 3 im Grunde zementiert. Also ist für mich kein gleicher Wettbewerb. Und warum nicht zumindest bei den nationalen TV-Erlösen sagen, die Hälfte des Betrages bekommt jeder Verein gleich. Ich weiß nicht, Clemens, was...
Ich habe totales Verständnis für die Bayern. Ne? Das ist die Mannschaften, die international spielen. Wir reden jetzt über national. Bayern hat die Probleme international. Das, was du eben auch sagst, ein Aufsteiger verdient mehr an TV-Geldern als Bayern. Also auch da, trotzdem müssen wir gucken, dass der Wettbewerb weiterhin interessant bleibt.
Absolut, aber ich meine, deine Aufgabe, eure Aufgabe ist doch unter dem bestehenden Wettbewerb, unter den Rahmenbedingungen, die wir jetzt haben, euch langsam nach oben zu arbeiten. Wenn man nur immer darauf wartet, dass das große Ganze geregelt wird, was ja meines Erachtens sehr unrealistisch ist, also dass wir das kriegen, so wie ihr euch das vielleicht vorstellt, glaube ich, wird es nicht geben, so bald. Also musst du mit den Rahmenbedingungen, wie sie jetzt da sind, leben und da deine Schritte machen.
Genau, das ist ja
deine Aufgabe, oder?
Das soll ja auch kein Klagen sein.
Nein, so habe ich es nicht verstanden.
Ich habe das ja vorhin auch schon eingeordnet, dass wir natürlich, wir müssen kreative Lösungen finden, wir müssen eine gute Ausbildung haben, wir müssen Werte schaffen, um eben auch in unserem Verhältnis, in unserem Korridor auch konkurrenzfähig zu bleiben. Und natürlich muss man ja auch sagen, du trittst an, du arbeitest, weil du was erreichen willst. Und wir haben das ja auch gesagt, mittelfristig wollen wir auch mal wieder in Europa spielen, wollen wir auch mal wieder Donnerstag oder Mittwoch oder Dienstag international in Bremen das Flutlicht brennen haben. Das ist einfach auch ein Ziel. Und ich finde schon, dass wir diesen Anspruch haben müssen. Trotz alledem, Schritt für Schritt. Und dafür müssen wir natürlich auch die wirtschaftlichen Komponenten auch berücksichtigen.
So hat es ja letztlich Frankfurt auch geschafft, ne? Also genau so, was wir eben schon
gesagt haben. Und andere auch, Freiburg oder so.
Die Garantie immer mit diesen Mehrgeld. Also ich verstehe das alles, aber wir können ja noch mal zu Hertha BSC springen, ja? Die durch Windhorst mal über 300 Millionen zur Verfügung hatten. Klar, die haben ihre Schulden damit auch zum Teil getilgt, aber sie hatten Möglichkeiten. Und wo sind sie heute? Also die Garantie zu sagen, wir verteilen die Fernsehgelder jetzt mal gerecht und das heißt gleich oder automatisch, jetzt sind alle wieder konkurrenzfähig, so wird es ja auch nicht sein. Also da sollten wir schon dran denken. Oder wir gehen international zu PSG, wo Neymar, Messi und Mbappé zusammengespielt haben.
Damals waren sie nicht so erfolgreich wie jetzt.
Die haben sich alles zusammengekauft. Geld spielt keine Rolle. Ich gleich 3 Euro. Ja. Aber im Endeffekt wollten sie die Champions League gewinnen und waren noch nicht mal nah dran. Also die Garantie, es erhöht die Chancen, aber die Garantie hast du dadurch ja nicht.
Aber Stefan, das ist vielleicht doch so, glaube ich, du hast die Beispiele absolut richtig bezahlt. Aber selbst wenn die Bayern jetzt 3 oder 4 Jahre hintereinander Fehleinkäufe machen würden, wäre ihr Vorsprung so groß, dass sie wahrscheinlich nach 5 Jahren wieder da wären. Also es heißt nicht, wenn alle gleiches Geld haben oder mehr Geld, dass sie alle nach oben kommen. Aber es verringert zumindest die Gefahr eines Absturzes für die, die jetzt schon oben sind.
Ja, du musst von der Bundesliga mittlerweile davon reden, dass du eben diese 2 oder 3 Klassengesellschaft
hast. So ist es.
Du hast den Kampf um die Meisterschaft. In der Regel Bayern München mit Ausnahmen, Leverkusen, früher mal Stuttgart oder Wolfsburg, diesmal geschafft haben oder Dortmund. So, und dann hast du den Kampf um Europa, das ist die 2. Klasse, also hört sich jetzt blöd an, und dann hast du eben euren Kampf, wo es geht ins gesicherte Mittelfeld oder gegen den Abstieg. So ist das ist
aber Wahrheit. Glaubst du denn an diese Solidarität? Also es gibt ja jetzt schon eine Solidarität letztlich, auch Richtung 2. Liga. Ob das ausgeprägt genug ist, ist die nächste Frage. Aber glaubst du, dass sich da was verändert in dem Sinne, wie du dir es vorstellst?
Ich glaube schon, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen und dass das schon auch berücksichtigt wird.
Und wenn du irgendwann mal beim FC Bayern wärst in gleicher Funktion, jetzt nur mal einen Gedanken, dann würdest du vielleicht ganz anders drüber denken?
Nein, ich verstehe das ja auch. Und wie gesagt, das ist nichts gegen die Bayern. Es ist grundsätzlich, weil wir wollen einen guten Wettbewerb haben. Mhm. Und Bayern hat ein Problem auf anderer Ebene. Ich glaube ganz einfach, dass wir es von der UEFA, von den Champions-League-Clubs runterbrechen müssen. Wenn man sich mal anschaut, die Transferausgaben in England, ich glaube, von den 20 Vereinen haben 16 ein Minus und davon bestimmt 12 ein dreistelliges Millionen-Minus.
Die haben 3,5 Milliarden ausgegeben. Ne? Da sind aber auch 600 oder 700 oder 800 Millionen in der Bundesliga gelandet. Und
da kann auch Bayern nicht mehr mithalten. Mhm. Deswegen muss man es halt auch ganzheitlich betrachten, weil ich glaube nicht, dass wir hier national eine Ad-Hoc-Lösung finden werden.
Ja, aber man muss es sich ja auch sportlich erarbeiten. Ja. Das ist ja auch der Punkt. Also wenn du sagst, völlig zu Recht, vor 10, 15 oder 20 Jahren war es noch anders. Ja, war es. Aber Bayern München hat es sich sportlich erarbeitet, heute da zu stehen, wo sie stehen. Sie haben es ja nicht geschenkt.
Aber Stefan, ich habe ja gesagt, vielleicht nochmal, ich habe gesagt, 50% der Erlöse gleich austeilen. Das andere können wir nach Leistung machen. Aber warum soll man das nicht so machen? England macht es so. 50% als Sockelbetrag. Und dann würde für Vereine wie eben, ich sag nochmal, Bremen, Hamburg, Köln deutlich mehr mal rumkommen. Und diesen Verteilungsschlüssel macht die Deutsche Fußballliga. Wer sind die Deutsche Fußballliga? Sind die 36 Lizenzvereine? Die können das schon bestimmen.
Könnten.
Aber Hans-Joachim Watzke, starker Mann, Borussia Dortmund, will es natürlich nicht. Und ich sage nochmal, Steffen Merkel und Marc Lenz sind aus meiner Sicht da gefordert, diese Diskussion zumindest mal wieder zu führen bei der nächsten Mitgliederversammlung. Klaus Filbri war ja auch lange im Vorstand, hat das auch mehrfach schon angemahnt. Ich glaube, wir brauchen da ein Umdenken, weil nochmal, die internationalen Erlöse sind gerade in den letzten 10 Jahren so exorbitant angestiegen, dass es massiv den nationalen Wettbewerb verfälscht. Und ich will keine Liga, in der es absolut vorhersehbar ist, wer die ersten 4 Plätze belegt.
Ich bin mir sicher, dass das nicht funktionieren wird. Es geht dann nur über die 50-plus-1-Regel. Das ist meine persönliche Meinung.
Also, wir haben das jetzt mal wieder angerissen, weil das natürlich ein Thema ist, was uns umtreibt, was jeden Fußballfan umtreibt. Da so zwischen Romantik, zwischen der Wunschvorstellung, zwischen dem Realismus hin und her zu pendeln, ist unser tägliches Brot. Du kennst es auch. Wir müssen einfach warten, ob sich das in die Richtung entwickelt oder so wie ich es, vielleicht Stefan auch antizipiert, dass sich an den Rahmenbedingungen in Deutschland da wahrscheinlich nichts ändern wird. Wir sprechen gleich über einen Verein, über den FC Augsburg, der auch diese Prämisse für sich entwickelt hat, zu sagen, wir müssen ja irgendwann mal wieder auch ein bisschen weiter nach oben, nicht nur in der Liga bleiben, sondern international spielen, ein bisschen mehr Geld verdienen. Und dazu haben sie sich Sandro Wagner geholt und das lief alles nicht so richtig gut. Bis zu diesem Wochenende jetzt, also 2. Sieg der Saison, ein bisschen durchatmen beim FCA. Das und vieles mehr gleich nach einer Pause hier bei uns im Doppelpass. Bis gleich. Willkommen zurück in München am Flughafen im Airport Hilton. Letzter Tag des Oktoberfests. Deshalb hier noch Deko zum Teil zu erkennen, auch hinter unserer Band, hinter Haufen Hadeln und Band. Und der Platz neben mir ist frei, weil Clemens Fritz schon zum Winamax-Checkout geeilt ist.
Ja, die Vorfreude ist schon sehr, sehr groß hier bei unseren beiden Kandidaten. Einmal Clemens Fritz, der als Gast heute hier bei uns ist, und Alexander, unschwer zu erkennen, VfB Stuttgart-Fan. Schön, dass du da bist, hat gespendet, hat heute gewonnen, darf also gegen Clemens Fritz hier antreten. Das verdient schon mal einen Applaus, wie ich finde, dass er sich das überhaupt traut. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Beide Kandidaten dürfen 2x3 Würfe absetzen. Das Ganze machen wir relativ entspannt und ruhig. Und dann gucken wir, wer den höheren Gesamtscore hat. Wenn du gewinnen solltest, Clemens, dann geht was ins Phrasenschwein, eine Spende. Wenn du gewinnst, dann kannst du einiges absahnen heute. Aber dazu kommen wir dann gleich. Es geht um Bundesliga-Trikots. Also, lieber Clemens, gerne einmal anfangen. So, der ist draußen.
Geht schon gut los.
Das ist eine 15. Und eine 17. 32 also. Und eine 1. 20. Also schon mal ein bisschen drüber. 13. So, eine Doppel-17. Oh. Und der ging nicht rein. Macht dann in Gänze
72 für Clemens Fritz. 3. Knapp 9 aber. Und die Triple 20. Stark. So. Damit haben wir in Summe 92 für Alexander. 73 und 92. Also sehr, sehr stark. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Dankeschön.
Ja, Glückwunsch nochmal.
Danke.
Also, ich habe gerade schon groß angekündigt, es gibt ein Bundesliga-Trikot deiner Wahl einmal zu gewinnen. Da darfst du dir eins aussuchen. Und Clemens Fritz hat noch was mitgebracht. Ein Werder Bremen-Trikot von Marco Friedl, signiert. Ich habe ja kurz gedacht, vielleicht ist es für mich. Also ich darf es aber abgeben an dich. Also herzlichen Glückwunsch S, dazu.
Kannst du drüber ziehen.
Ich fand ja, ist ja S, oder?
Das ist die Größe von Marco Friedl.
Ja, ja. So. Scheiße, nicht meine.
Der eine, oder andere, ja, der eine oder andere sagt ja, es sei das schönste Bundesliga-Trikot. Also wir haben ja vor kurzem jetzt gesehen, die BVB-Fans, die waren mit dem Auswärtstrikot nicht so zufrieden. Auch die Bayern-Fans haben, glaube ich, hier und da schon mal gemurrt und haben auch gesagt, sie finden das sehr, sehr schön. Also vielen Dank, schöne Geste. Ja. Du darfst dir noch eins aus der Bundesliga zusätzlich aussuchen. Welches wird's?
VfB.
Hätten wir uns fast gedacht, ne? Hätten wir uns fast gedacht. So, das ist nicht alles, es gibt noch mehr. Winner Max. Lässt sich da natürlich nicht lumpen. Es gibt noch den Pulli hier dazu und ein Dartset. Also, bitteschön. Man geht voll bepackt nach Hause hier.
Alles in S.
Alexander. Dankeschön. Also, vielen Dank fürs Mitmachen. Dir auch, Clemens. Dann darfst du wieder in die Runde gehen.
Dankeschön. Dankeschön.
Knapp verloren, lieber Clemens. Der Kollege mit dem No-Look-Triple-20er am Ende. Sich alles geholt hat. Wir sind beim Thema FC Augsburg. Stefan, Sandro Wagner jetzt nach 4 Niederlagen in Folge, siegreich 3:1 gegen Wolfsburg. Man hat richtig gemerkt, was das für eine Bedeutung hat. Für ihn, aber auch für den Verein, oder?
Auf jeden Fall. Wirkte angeschlagen, nicht ratlos. Aber das Spiel war genauso wie das Spiel gestern Werder Bremen so wichtig, so viel Druck drauf. Und das hat er völlig verdient oder hat Augsburg völlig verdient gewonnen, haben sich jetzt ein bisschen freischwimmen können. Schauen wir mal nach der Länderspielpause, ob der Trend denn auch weitergeht.
Aber
das tat ihm schon ganz, sehr, sehr gut, auch persönlich.
Entschuldigung, ich verstehe nur seine Geste nicht. Was soll das am Ende?
Er hat ja gesagt, er kann sich nicht erinnern. Und dann hat er gesagt, es war ein Gruß an die Familie, was auch immer. Ich finde, er hat sich in der letzten Woche, schon ziemlich zurückgenommen. So war mein Eindruck.
Lass uns auch beim Jubel, ne, also, muss man sagen.
Ja, genau. Also hier war diese Geste, die du meintest. Normalerweise würde man deuten, ihr quatscht zu viel, quatscht nicht so viel.
Ja, aber ich meine, er quatscht doch die ganze Zeit und hat 5 Wochen nur Mist gespielt. Ich verstehe das nicht so ganz.
Aber ich kann es dir nicht beantworten.
Nee, ich möchte nur ganz kurz. Ich finde die Verpflichtung völlig okay. Ich glaube auch, dass der gute Anlagen hat. Aber er hat in Unterhaching 2 Jahre trainiert und war Co-Trainer der Nationalmannschaft. Kommt hin, gewinnt das erste Spiel mit so viel Glück, sagt nach einem 2-3 gegen die Bayern, wir sind auf Augenhöhe, da hätte es 6-0 stehen können, verliert 3 Spiele ohne jede Idee und dann darf man die nicht kritisieren und er macht so. Ich verstehe es nicht so ganz, muss ich ehrlich sagen.
Ja, kann ich nachvollziehen, die Haltung von dir. Ich habe die Geste auch so verstanden. Wie gesagt, er hat hinterher gesagt, er kann sich nicht so richtig dran erinnern oder es war ein Gruß an die Familie. Müssen wir jetzt einfach so stehen lassen. Du hast ja angesprochen, diese schwierige Phase, die er da hatte und er hat sich dann in der Pressekonferenz hinterher eben auch nochmal geäußert und auch da merkt man, er nimmt sich zurück. Er versucht, was zu lernen offensichtlich.
Ja, die letzten beiden waren kacke, habe ich ja schon gesagt. Und jetzt war es einfach besser. Und ich glaube, dass wichtig war die letzten Wochen für uns als Gruppe, um uns einander noch mal besser kennenzulernen, um zu wissen, okay, wie sieht der Weg aus? Und der Weg ist so, dass wir einfach Bock haben, eklig gegen den Ball zu arbeiten, aber mit Ball Eier haben wollen und zocken wollen. Und das eine schließt das andere nicht aus. Und das ist sehr schön, dass sie sich heute belohnen konnten, die Jungs.
Er ist ja auch noch ein Bundesliga-Lehrling, muss man sagen. Und es gab ja, war ich schon überrascht, in einer Kolumne des Fachmagazins Kicker von Friedhelm Funkel, den wirklich ja sehr schätze und den wir alle ja sehr schätzen. Aber es ist schon eine ziemlich deutliche Ansage, dass es einfach sich zu weit aus dem Fenster gewagt hat und einfach auch verbal überzogen hat. Ich meine, er ist einfach, trägt sein Herz auf der Zunge, ist sehr offen. Wir wollen ja auch solche Typen, aber es war aus meiner Sicht eben zu viel. Du hattest ja einfach von außen die Wahrnehmung, FC Augsburg, das ist nur noch Sandro Wagner und er findet den Fußball gerade neu. Und du hast es sehr richtig gesagt. Ich habe mir die Zusammenfassung aus dem ersten Spiel gegen Freiburg nochmal angeschaut. Das war schon ziemlich glücklich, der erste Sieg. Und ich glaube, er muss sich einfach zurücknehmen. Aber wie gesagt, erste Bundesliga-Saison, gerade die Startphase, er lernt, glaube ich, jede Woche dazu.
Also ich finde auch diesen Lernprozess, den muss man ihm schon zugestehen. Ne? Mhm. Und wenn man sieht gestern, also er hat wirklich an einigen Schrauben gedreht, die waren 3 Stunden vor Anpfiff, waren die schon im Stadion, haben sich bewusst dafür entschieden, wo wir uns auch gefragt haben, was machen die dann, wie halten die Spannung hoch, hat aber offenbar geklappt, dann hat er auf Viererkette umgestellt, dann sind sie mehr gelaufen, 2 Kilometer, also haben wirklich alles rausgeholt, 5 neue gebracht, also er hat schon ein bisschen
anders verteilt, genau. Hat er hinterher auch gesagt, also wer löst das Gegenpressing aus, wer ist für bestimmte Situationen im Spiel zuständig, damit er das nicht alles von außen machen muss.
Aber es gibt ja 2 Sachen, ja. Der FC Augsburg hat ja irgendwann gesagt, wir wollen nicht mehr nur eklig sein, sondern wir wollen auch attraktiveren Fußball spielen. Hm? So.
Und er hat ja gerade gesagt, wir versuchen das zu verbinden.
Genau, und das ist ja auch ein guter Ansatz, aber in den ersten 5 Spielen habe ich davon gar nichts gesehen. Also weder das Alte noch das Neue. Und es wurde immer gesagt, Prozess. Und dann gibt es ja auch die Art und Weise, wie ich mich darstelle. Ich glaube, er geht nach der 2. Niederlage hin und sagt, wenn wir verloren haben, dann stelle ich mich. Bei Siegen darf die Mannschaft in die Kurve. Da hat doch gar keiner nachgefragt. Also als wenn ich irgend so ein Pflichtheft habe, sag jetzt bitte das wirkt cool und das wirkt cool. Und dann, ich habe keinen Druck. Druck haben Menschen, die ihre Kinder nicht ernähren können. Ja, aber was sind das jetzt für Sätze, die er bringt? Das hat alles so eine staatstragende Bedeutung. Mach doch erstmal deinen Job. Und dann darf aber auch jeder, wenn sie um einen Prozess bitten, darf aber auch jeder sagen, ihr spielt bisher schlechten Fußball. Also ich bin da ein bisschen maximal irritiert von, muss ich sagen.
Ich merke das, ja.
Ja, voll.
ist auch sicherlich nicht jedermanns Sache. Und wir haben hier in der Sendung auch schon häufig gesagt, dass es sicherlich für ihn auch klüger gewesen wäre, den Ball da verbal einfach flacher zu halten am Anfang. Ich werfe gleich 3 Euro rein, aber es ist ja so, weil diese Dinger werden ja immer wieder rausgeholt. Also du hast ja gerade auch wieder gemacht, wir sind nach einem Spiel gegen den FC Bayern, wir haben nicht weniger Qualität, wir sind auf keiner Position qualitativ schlechter besetzt. Das holst du natürlich immer wieder raus, ja, das ist ja klar. Das ist nicht schlau, nicht so schlau von ihm gewesen, aber wir haben es ja gerade, ist zumindest meine Wahrnehmung, ich glaube, er zieht seine ersten Schlüsse da draus und rüstet ein bisschen ab.
Nur, ich mag auch Leute, die eine große Klappe haben, aber dann muss ich.
Hast du selber eine?
Ja, natürlich, sag ich doch. Aber wenn ich zum Beispiel meinen Gegenüber sehe, der hat auch eine große Klappe gehabt, aber der hat geliefert früher.
Ja. Aber ist das nicht ein bisschen zu früh, jetzt schon sozusagen zu sagen, der Saisonstart war nicht toll. Ja? Die haben gewonnen, das haben wir ja mehrfach gesagt, dann 4-mal verloren, jetzt zu Hause wieder gewonnen. Aber ist es nicht trotzdem schon ein bisschen zu früh, um jetzt zu sagen, ja, also der liefert nicht? Oder?
Nein, ich habe ja gesagt im ersten Satz, ich glaube, dass er gute Ansätze für eine Trainerkarriere hat oder gute Voraussetzungen, aber ich habe sie bisher noch nicht gesehen und deshalb darf auch Kritik sein. Das habe ich
absolut
gesagt. Absolut. Also der Hype ist jetzt erstmal wieder ein bisschen weg und ich glaube, das tut den Augsburgern auch ganz gut, ja, dass sie sich jetzt so langsam sortieren können.
Aber wir haben natürlich auch festgestellt, wir haben jetzt in dieser Saison fast in jeder Sendung über den FC Augsburg berichtet.
Das wollten sie übrigens auch, ne?
Ja, über den FC Augsburg. Also ja. Augsburg wollte ja auch wieder selber so ein bisschen sexy werden, aber das hat halt auch immer einen negativen Aspekt, dass man genauer hinschaut.
Er hat auch eine kratzige Unterhose an vielleicht.
Ja, das kann sein. Aber also wir reden ja auch in jeder Sendung über Thomas Müller, ist ja auch ein fester Bestandteil mittlerweile.
Das kommt auch gleich noch, keine Sorge.
Nein, aber das heißt ja, dass Sandro Wagner einfach interessant ist und man darüber redet. Wir hatten doch vorhin mit Boniface, wir haben ja kaum über das Sportliche oder wenig über das Sportliche geredet, sondern das, was er auf Insta oder wo auch immer denn schreibt. Mhm. Das sind halt Themen und das muss Sandro wissen und das abstellen.
Aber glaubst du, dass sie jetzt die Kurve kriegen in dieser Saison?
Also das Spiel gestern, muss ich wirklich sagen, war beeindruckend. Jetzt kann natürlich wieder hingehen und sagen, boah, das war aber auch kein Gegner, das war kein Maßstab, wie auch immer. Doch, es war ein Gegner und es war Wolfsburg mit höheren Ansprüchen. Und das haben sie wirklich gut gespielt. Das war das beste Spiel von Augsburg in dieser Saison. Ich nehme den Sieg gegen Freiburg auch raus. Da waren sie nicht besser, sondern haben aus wenig ganz viel gemacht. Schon wieder 3 Euro. Mhm. Aber gestern war ein gutes Spiel der Augsburger. Und wenn sie das jetzt ausbauen, dann kann das eine Saison werden, die okay ist. Ich sehe sie nicht oben oder Richtung Europa, da sehe ich sie nicht, nein.
Gucken wir ganz kurz auf ein Tor. Das erste Tor, früh gefallen, Banks, 18 Jahre alt. Also das war natürlich auch hilfreich, dass du so früh schon ein Tor machst, dass das irgendwie gut losgeht. Ne? Also gerade wenn du so verunsichert bist, aus so einer Niederlagenserie kommst, ist das natürlich wahrscheinlich optimal.
Auch wenn du dein Team veränderst, also du bringst 5 neue Spieler rein, auch junge Spieler, dann ist natürlich so ein Tor ist immer Gold wert. Du gewinnst an Sicherheit und das hat man auch gespürt bei den Augsburgern.
Wir sprechen gleich über den ersten FC Köln, meine Damen und Herren. Vorher, ja, da wird da drüben geklatscht, da sitzen die Köln-Fans. Die sind nämlich 5. mit 10 Punkten als Aufsteiger in diese Saison gestartet. Und jetzt gibt es einen Spot, sind wirklich nur 20, 25 Sekunden und dann geht's weiter hier im Doppelpass. Zurück im Doppelpass. Katharina, du stehst da schon so hoffnungsfroh.
Ja, natürlich. Du hast es gerade schon angekündigt. Der erste FC Köln ist auch nochmal das Thema hinten raus. Und das dürfen wir auch nicht hinten runterfallen lassen. Denn dieses Tor, was wir da gesehen haben am Freitagabend zum Auftakt in diesem 6. Spieltag gegen Hoffenheim, das war wirklich eins aus der Kategorie sehenswert. Vor allem aber auch die Vorarbeit hier, sehen wir gleich dann nochmal von Martel. Es geht um ihn hier, Said Elmala, 19 Jahre jung und der absolute Shootingstar beim ersten FC Köln. Hier sehen wir es nochmal, das Tor, wie er sich da durchdribbelt. Das ist nicht das erste Mal, dass er das gezeigt hat. 5 Dribblings waren es dann, glaube ich, wenn man das zusammenzählt in dieser Bundesliga-Saison bislang, die ja noch relativ jung ist. Der hat zuvor ja noch in der 3. Liga bei Viktoria Köln gespielt. Und jetzt geht seine erste Bundesliga-Saison so richtig los. Da spricht schon der ein oder andere jetzt plötzlich davon, hey nee, U21-Nationalmannschaft, das reicht gar nicht. Was, wenn der möglicherweise sogar mit zur WM fährt? Also das geht immer relativ schnell. Wir wissen ja auch, in Köln ist man sehr, sehr emotional bei sowas. Ich höre schon das Eieiei. Ich bin gespannt auf die Diskussion hier.
Ja, das hörst du auch hier aus der Runde, dieses Eieiei. Ja, sag ich. Ist ein hochveranlagter Spieler, Stefan. Aber es war sein allererstes Bundesligaspiel von Beginn an. Tolles Tor, keine Frage. Der bringt viel mit. Aber
und das war es dann auch, jetzt weitermachen, ne, das bestätigen Woche für Woche. Aber nach einem Spiel ein Tor jetzt von der Nationalmannschaft zu reden. Und deswegen habe ich gesagt,
Das fing ja schon im Sommer an, muss man dazu sagen. Ne? Da hat er noch nicht ein Bundesligaspiel gemacht. Und Marktwert schon hoch auf 3 Millionen. Brighton wollte ihn schon für 10 Millionen haben. Wo die Kölner dann gesagt haben, stopp. Wir verlängern mal schnell bis 2030 ohne Ausstiegsklausel. Weil wir glauben, da kommt halt richtig viel zusammen. Möglicherweise der nächste Rekordtransfer.
Ja, das wird den Kölner ja immer schon erzählt. Ja, ne? Also das wird wahrscheinlich der Spieler, der das meiste Geld kriegt.
Aber die Geschichte ist natürlich schon toll. Da ist einer in der U17 bei Borussia Mönchengladbach aussortiert worden, zusammen mit seinem Bruder Malek. Dann habe ich, glaube ich, 13 Vereine hat er angeschrieben, Nachwuchsleistungszentrum, hat nirgendwo Aufnahme gefunden. Dann ist er nach Meerbusch gegangen, in die Oberliga. Und dann hat er eben diesen Weg Viktoria Köln genommen. Und dann hat die Viktoria mit dem FC, glaube ich, ganz gutes Verhältnis. Dann haben sie sich mit geeinigt, diesen Transfer zu machen. Ich glaube, der SF zu Köln hat so 300.000 und 100.000 für den Bruder bezahlt. Mhm. Es ist einfach eine tolle Geschichte, weil es sowas selten gibt. Und diese 13 Vereine, die ihn abgelehnt haben, die haben ihn dann auch wieder alle gewollt. Aber da war er mit Köln sich schon einig. Das erzählt sich natürlich gut und ein Verein wie der SF zu Köln, der lächzt eben nach solchen Geschichten, dass sie in Köln natürlich immer wie übertreiben und dann ein bisschen durch die Decke schießen.
Kanntet ihr den in Bremen?
Wir kannten ihn. Das ist wirklich ein hervorragender Fußballer. Ich kann mich auch noch gut an das Spiel in Wolfsburg erinnern, als er reinkam und er setzt schon Akzent auch. Ne? Also er hat immer seine Akzente, die er eben auch mit reinbringt. Trotz alledem muss man aufpassen, und da bin ich auch bei Stefan, dass man den Rucksack, den man dem Spieler aufsetzt, und gerade in Köln bei dem Umfeld, dass der nicht zu schwer wird, weil es sind auch noch einige Entwicklungsschritte, die er gehen muss. Aber es ist ein sehr, sehr guter Fußball.
Aber da habe ich den Eindruck, dass Lukas Kwasniok, der neue Trainer, immer noch neue Trainer des 1. FC Köln, das auch relativ gut macht. Ne? Generell dieser Start mit 10 Punkten, das ist ja eigentlich mehr, als man sich zu hoffen
getraut hat. Ja, vor allen Dingen hatten sie ja schon Gegner, die entweder im Europapokal spielen oder Ambitionen haben. Sie laufen sehr viel. Wir hatten eben zu Beginn der Sendung das Thema Laufstärke. Ich glaube, beide Mannschaften am Freitagabend war übrigens ein gutes Spiel von beiden Mannschaften, ja, um die 128 Kilometer. Und er hat schon so ein bisschen diese, sage ich voller Wertschätzung, diese Straßenköter-Mentalität. Dem ist relativ viel egal, weil alle ja gesagt haben, wenn er aus der dritten Liga kommt, da gibt es erstmal Bundesliga-Verteidiger, die flexen mal dazwischen. Kwasniok hat ja auch eine ganz eigene Art, Fußball spielen zu lassen. Das hat man ja in Paderborn schon gesehen. Das ist natürlich alles auch nicht ungefährlich. In Köln sehr schnell Euphorie. Kwasniok auch einer, der das Herz auf der Zunge trägt. Aber ich traue ihnen wirklich eine richtig gute Saison zu. Würde man so sagen, das kann noch irgendwas im Mittelfeld geben. Und dass Elmala jetzt irgendwelche Träume bei den FC-Fans freisetzt, das kann einen, wenn man in der Stadt wohnt, nicht wundern.
Nicht wundern. Die hoffen natürlich, die FC-Fans, dass das so ähnlich wird wie bei Prinz Poldi, dass sozusagen da wieder der nächste große
Star. Aber ich hoffe, dass sie nicht so oft absteigen wie mit dem dann.
Ja, das stimmt. Aber die Karriere von Poldi war dann schon beeindruckend. Und was er nach wie vor in Köln für ein Standing hat, spricht einfach für die große Liebe zwischen diesem Verein, zwischen den Fans und Lukas Podolski. Also, Nationalmannschaft für Elmala noch ganz, ganz weit nach hinten schieben. Da bin ich voll bei dir. Wir gucken mal auf den Kader von Julian Nagelsmann. Für die beiden Länderspiele Luxemburg und Nordirland sind die Gegner. Stefan, du hast vorhin schon mal bei Dortmund gesagt, Pascal Groß, der große Verlierer. Hier, was hast du für einen Eindruck von dem Kader? Wenn wir gerade mal bei der Abwehr bleiben, Schlotterbeck wieder dabei. Tah und Anton, das sind sicherlich so in der Innenverteidigung die gesetzten. Robin Koch eher mit einer schwierigen Phase gerade.
Ja, ich glaube, Riedle Baku schließt die Lücke auf der rechten Seite, sollte es dazu kommen. Mhm. Das hat er ja bei der letzten Länderspielphase nicht gehabt. Keinen rechten Verteidiger dabei, hat Mittelstädt auf rechts geschoben. Also das hat er vielleicht gelernt, der Julian Nagelsmann. Ich finde schon, dass Burkhardt es auch wieder verdient hat. Er hatte auch einen Denkzettel bekommen. Mhm. Hat sich wieder reingespielt, auch das ist eine richtige Entscheidung. Und Metscher natürlich, dass er das auch verdient hat. Der Stammspieler hat den Platz von Pascal Groß eingenommen, auch das berechtigt. Viel mehr gibt der deutsche Fußball denn auch nicht her. Also das ja, ist okay.
Was ist denn hinten rechts, würdest du denn sagen, oder würdet ihr sagen, Kimmich war ja rechts eigentlich hinten, hat bei der EM das sehr gut gemacht. Muss er wieder ins Mittelfeld, weil uns mit Groß eine Führungsfigur fehlt?
Also ich gehe mal davon aus, dass sie in dem System spielen werden, in dem 4-2-3-1. Und dementsprechend glaube ich auch, dass Riedle Baku dann gesetzt ist oder gesetzt wird auf der rechten Seite und Kimmich weiterhin zentral.
Ja, wir werden nächste Woche ja auch eine Sendung haben in der Länderspielpause. Ist übrigens Joachim Löw bei uns, freuen wir uns sehr, dass er Weltmeistertrainer hier ist. Und das ist natürlich total spannend, wie er, der 2014 mit der Mannschaft Weltmeister wurde, diese ganzen Themen bespricht. Weil er hatte ja damals auch dieses Thema mit Philipp Lahm. Ja, da war ja auch die Frage rechts oder zentral. Was ist denn die Erwartungshaltung ganz generell für diese zwei Länderspiele? Das sind jetzt auf dem Papier kleine Gegner. Trotzdem haben wir zuletzt eben nicht nur Erfolgserlebnisse gehabt bei der Nationalmannschaft. Was erwartest du von Julian Nagelsmann und seiner Truppe?
Ich war bei den letzten Länderspielen, war auch in Bratislava mit. Und da muss ich sagen, ist auch hinlänglich diskutiert worden, hatte die Mannschaft überhaupt keine Einstellung zu dem Spiel. Also komplett die Wertschätzung auch oder Respekt auch vom Gegner gefehlt. Ich meine, Spieler wie Serge Gnabry, Leon Goretzka haben wohl gedacht, das machen sie irgendwie im Vorbeigehen und das ist eben kolossal schief gegangen. Und ich meine, die Gruppe hat jeder ja gedacht, ist ein Selbstgänger, ist eine Vierergruppe. Das heißt, man muss jetzt gegen Luxemburg gewinnen, dann ist das Spiel in Nordirland. Wir haben im Hinspiel gesehen, da hat übrigens Jamie Leveling Rechtsverteidiger gespielt, der hat mit der Dreierkette gespielt. Ich kann mir auch die Lösung vorstellen, dass Leveling jetzt nochmal da spielt. Dann spielen sie halt in Nordirland und dann läuft ja alles im Grunde auf ein Endspiel am 17. November in Leipzig gegen die Slowakei hinaus und man muss eben dann dieses Rückspiel gewinnen. Und dann geht es auch ums Torverhältnis, darf sich in Nordirland keinen Ausrutscher erlauben. Also dass es so schwierig wird, hat eigentlich keiner gedacht. Ist unangenehme Situation und man mag sich das nicht vorstellen. Wenn du Zweiter wirst, dann musst du in Playoffs und dann musst du quasi zwei K.O.-Spiele gewinnen. Ich will nicht an Italien erinnern, aber die haben zwei Weltmeisterschaften verpasst, weil sie eben nicht geschafft haben, Gruppensieger zu werden. Das will ich jetzt für Deutschland mal nicht vorhersagen.
Hoffen wir mal nicht, aber es geht ja nicht nur um die Gruppenkonstellation, es geht ja immer auch darum, was für ein Gesicht zeigst du, also wie viel Hoffnung lässt sich aus einer Leistung für eine Weltmeisterschaft sozusagen ableiten.
Ja, irgendwie habe ich so gedacht, nach der Europameisterschaft haben alle gedacht, wir sind wieder auf diesem Weg und nur die Hand von Cucurella hat verhindert, dass wir Europameister werden. Ich finde, so weit sind wir nicht und so breit ist auch, Stefan hat es eben gesagt, so breit ist auch der Kader nicht so ganz. Und der Bundestrainer neigt ja manchmal dazu, was auszuprobieren, so im Vereinstrainer-Stil. Ich weiß nicht, vielleicht sollte er jetzt bei dem auf sich etwas festlegen. Das war nämlich vor der Europameisterschaft.
Das war, glaube ich, eine Stärke.
So ein Schlüssel, genau. Jeder hat so seine Rolle, jeder weiß, was er zu tun hat. Zeit für Experimente ist nicht so weit, so breit ist unsere Basis nicht.
Sehen wir die Nationalmannschaft zu kritisch oder sind wir vielleicht irgendwie im Kopf immer noch zu gut? Also sehen wir die Nationalmannschaft immer noch in der Weltspitze und sind das gar nicht? Wie ist denn dein Blick darauf als ehemaliger Nationalspieler?
Vize-Europameister.
Ja. Schon lange her. Nein, im Endeffekt, das ist ja auch klar, die Nationalmannschaft wird an Ergebnissen gemessen. Und wenn das eben nicht stimmt, dann darüber hinaus, weil wir natürlich auch eine
attraktive... Oh, Ergebnisse gemessen.
Ja, mache ich also, gleich.
Machst du gleich?
Mache ich gleich. Wollen wir eine attraktive Spielweise eben auch haben. Und ich glaube schon, dass wir ja sehr kritisch auch mit unserer Mannschaft umgehen, dass wir da auch ein Stück weit mehr Vertrauen haben sollten. Aber im Endeffekt, ja, über allem steht dann die Qualifikation. Ich habe schon großes Vertrauen in den DFB, in die handelnden Personen, dass wir da auch erfolgreich sein werden.
Aber Fakt ist ja auch, wir sind 12. der Weltrangliste.
Ja, ja.
So, und 1, 2, 3 hast du Spanien, Frankreich, England, dann kommen die Argentinier. Ich glaube, sind auch diese Top-Favoriten.
Das ist Weltspitze.
Das ist Weltspitze.
Ja.
Wir sind halt 12. und sind dahinter.
So. Stefan, ganz kurz ein Satz noch zu Borussia Mönchengladbach. Letzte Woche haben wir Roland Wirkus geschaltet. Er ist dann unter der Woche abgetreten sozusagen als Sportdirektor bei Gladbach. Jetzt ist da ein Vakuum momentan. Hast du irgendwelche Informationen, wie es da weitergeht?
Ein Satz?
Ja.
Eine sehr schwierige Phase gerade.
Okay, das lassen wir mal so
wirken. Du kannst ja ausführen und...
Ja,
nein, wir müssen gleich in die Werbung.
Nein, wir müssen nicht in die Werbung.
Machen wir nächste Woche.
Okay, dann nächste Woche. Katharina. Rette du mich doch.
Ja, wir machen schnell weiter. Wir haben viele Spenden heute reinbekommen. Ich fliege einmal durch. Gerne auch hier und da natürlich applaudieren für diejenigen, die gespendet haben. V8 Sport- und Gesundheitsstudio Föhring hat gespendet. Steffi Bernd und Mirko, Django Data Scheslitz, Schalke Fanclub Freigericht, die Ultras der U14 Spielvereinigung Grün-Weiß-Deggendorf, alles klar. Der Kukurea Fanclub Bad Kreuznach, also heute sehr kreativ, ich finde. Lippert, Dingenthal Papa und Sohn, Steffen Koch, Gunzenhau, Uwe Schneider, Klaus Maat, Hirschhorn aus Neckar, Kaminkocher Drexler, Marius Schmidt, dann der BC Rinnenthal, Oliver Junghardt, Kraus Anton, Thomas Mahren und Carlos, Christian Meyer, Knitke Alexander, Knitke Kurz, Edmund Hackel und unser Data, den wir eben gerade gesehen haben, Alexander Herer. Vielen Dank dafür. Da ist ein bisschen was zusammengekommen. 580 € an Spenden. Und wir haben ja immer zum Ende unserer Sendung auch so ein bisschen den Blick über den Teich rüber nach Vancouver. Neues aus Vancouver. Was gab es denn da jetzt wieder von Thomas Müller, der uns ja wirklich immer wieder was Neues tatsächlich auch liefert. In diesem Fall war er zu Gast beim Eishockey. Leon Dreiseitel hat er getroffen, der mit den Edmonton Oilers gegen Vancouver im Einsatz war. Vancouver hat das Spiel gewonnen mit 3-2 übrigens noch. Und die zwei haben dann anschließend auch noch mal ihre Trikots ausgetauscht. Das Ganze wurde natürlich festgehalten und ich finde wirklich, also Thomas Müller, der passt sich immer mehr so diesem Klischee eines kanadischen Holzfällers an, oder?
Absolut.
Aber also es steht ihm.
Ich bin gespannt, ob der Bart irgendwann dann mal richtig lang wird. Aber immer wieder Neues aus Vancouver. Danke dafür, Katharina. Ja, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Wer will, darf gerne mit anstoßen. Euch Clemens, viel Erfolg für den Rest der Saison am kommenden Wochenende. Wie gesagt, Joachim Löw hier bei uns, freuen wir uns sehr drauf. Und du hast mal gesagt, meine einzige Schwäche ist Kinderschokolade, stimmt das?
Ja, immer nach wie vor.
Dann habe ich was für dich. Eine Tafel, danke für deinen Besuch. Machen Sie es gut, das war der Doppelpass. Morgen die Icon League ab 18 Uhr auf sport1.de. Und nächste Woche, wie gesagt, geht's weiter. Hier jetzt Bundesliga pur. Tschüss und auf Wiedersehen vom Doppelpass. Bis bald. Prost.